Läuft Tony?
Ja, lass
ja, mal einfach. Ich lass auch einfach laufen.
Genau,
einfach
laufen. Okay, ich lass auch laufen.
Genau. Ja, genau, lass mal dein Whisky laufen. Was für ein Whisky?
Ich hab heute keinen Korkverschluss, weil der Everlure ist leer, deshalb hört man das typische Fump.
Ah, okay.
Der ist jetzt einen japanischen habe ich hier. Oh. Der ist recht gut, hat mein Bruder mal für Weihnachten gekauft. Okay. The Cheetah. Single Crane. Der ist echt gut.
Also, trinkst du mehr so torfige oder ist das mehr so?
Nee, torfig ist nicht so meins.
Ah, gut, okay. Gut. Guter Mann.
Torfig. Ja. Das ist ekelhaft. Jedem seins.
Naja, nee, ich trinke lieber gern die amerikanischen, bin ich ehrlich, weil die Bourbon haben nicht so einen strengen Geschmack wie die schottischen.
Ja, also absolutes Highlight bei mir ist halt, wie gesagt, Everlure. Da könnte ich drin baden. Okay. Absolut Hammer. Okay. Dann, wie heißt noch? Jura. Jura ist so eine Allzweckwaffe, kann man eigentlich immer holen. Dann ein, zwei Sorten von Talisker gehen gut. Und jetzt, wie gesagt, ich bin im Moment ziemlich auf den japanischen drauf. Also hier, der Cheetah ist echt geil. Ich habe noch einen anderen, aber der ist echt hardcore, ne? Also der schneidet dir wirklich dann die Speiseröhre durch.
Ist der auch japanisch, der mit der Speiseröhre?
Ja, okay. Ja. Das ist ein Nikkei, heißt der.
Und Nikkei?
Der ist echt stramm.
Ist das nicht der DAX in Japan?
Ja, so genau so, genau. so ähnlich geschrieben. Aber der ist, ich glaube, 54% oder was der hat. Und die spürst du auch. Ne? Da merkt man das Feuer der Maharaska-Birne, sich die Speiseröhre entlang winden.
Mit bleibenden Schäden.
Geil. Gut.
Where is the Light, der Millennium Podcast. Jeden Monat besprechen wir eine Folge der TV-Serie Millennium. Reist mit uns in eine Welt voller düsterer Geheimnisse, spannender Fälle, Prophezeiungen, Verschwörungen und immer wieder fragen wir uns, where is the Light?
Es sind 23 Jahre nach dem Millennium. Wir schreiben den 15.02.23. Gruß nach Kölle. Hallo Lennox.
Hi, grüß dich Christian.
Hi. Na du, bereit für die neue Folge?
Ja klar, natürlich. Und wir sind jetzt auch nicht die Einzigen. Wir haben ja einen Gast dabei, den Micha.
Genau, den Micha. Hallo ins
Saarland. Ich wollte gerade sagen, die Außenstelle Saarland meldet sich.
Sehr gut.
Sehr schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Genau, weil du warst schon mal dabei bei Kaboom.
Kaboom.
Genau. Wie immer die hieß auf Deutsch.
Irgend so eine Zahl.
5, 2, 2, 3 mal die 6.
Genau,
also das, ne, wie wenn man dann Kaboom tippt auf dem Telefon. Genau, ja, genau. Richtig. Ich erinnere mich.
Genau.
Okay, das war eine ziemlich gute Folge.
Oh ja.
Die war mega. Die war auch eine, also behaupte ich noch in der ersten Staffel, eine der besten.
Es ist wirklich eine der besten, ja. Definitiv.
Ja, das ist eigentlich genau der Grund, warum ich das jetzt spannend finde, dass du wieder dabei bist, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass du dir die Highlights hier raussuchst.
Die absoluten Highlights, das kommt ja erst in den, sag ich mal, kommenden Staffeln.
Ja, ja.
Wobei die ja wirklich, die gehen ja wirklich, das wird eine wilde Fahrt. Da beneide ich euch auch nicht, ne, um manche Folge, die ihr da besprechen müsst.
Oh ja.
Aber da sind echte Perlen dabei, wirklich echte Perlen.
Ja, die mit den Teufeln, das ist für mich die absolute Perle.
Nee, also für mich war Claires Weg ist absolut ein Highlight. Und dann, ich weiß nur jetzt den englischen Titel, Room with No View. Wo fast nur die ganze Zeit.
Mit der Fahrstuhlmusik.
Genau, mega. Ja. Mega. Love is Blue.
Love is Blue, genau.
Mega. Stimmt. Absolute Hammerfolge.
Ja, da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich diese Musik höre, das ist Wahnsinn. Also, obwohl das eigentlich wirklich so Fahrstuhlmusik ist.
Nee, aber auch die Folge selber. Ja. Aber soll es ja heute noch gar nicht drum gehen. Ne?
Nee,
ich habe zum Glück diese Folgen alle schon wieder vergessen. Ich gucke das ja echt mit dem, also so jetzt live sozusagen.
Ja, ja, und war bei mir auch so die Gnade des Alters. Wobei ich muss sagen, damals, ich hatte es ja gar nicht so umschirmt damals. Also ich hatte bei weitem nicht alle Folgen gesehen bei der Erstausstrahlung. Wirklich nur so eine Handvoll. Und hat es ja dann auch nachgenommen.
Genau, aber ich hatte halt mir dann irgendwann diese Boxen gekauft und dann habe ich sie halt alle mal so durchgehauen. Und deswegen, aber das ist eben auch schon, wie wir jedes Mal feststellen, 2005 gewesen oder so.
Wahnsinn.
Das war doch erst letztes Jahr.
Ja, ja, genau. Weil Telegram wurden ja auch erst gerade abgeschafft. Also wir sind ja total modern.
Ja. Deswegen musste ich das jetzt auch gerade betonen, 23 Jahre nach dem Millennium, weil das ist kaum glauben. Also die Zeit vergeht.
Das ist eigentlich ein total gutes Stichwort für unsere Podfluencer-Folge, die ja raus ist. Denn wir haben bei den Podfluencern, ich weiß nicht, wer das nicht kennt, das ist einfach Podcast-Hosts kriegen eine Aufgabe und erzählen dann irgendwas. Und das muss unterhaltsam sein. Und was wir gemacht haben, war, wir haben einfach ein bisschen euch mitgenommen in das Jahr 1996, als Millennium rauskam. Und deswegen diese Zeitreise, also wer nochmal wissen will, was wieso die Technik war im Jahr 1996, welche Filme da rauskamen und wie man das so gedacht hat und was irgendwie Tamagotchis damit zu tun haben, der kann sich diese Podfluencer-Folge einfach mal anhören. Die war sehr lustig.
Sogar das erste Smartphone.
Genau. Ja. Das faxen Wahnsinn. Konnte.
Das faxen ja. konnte.
Wahnsinn. Genau. Aber jetzt sind wir schon in Folge 11.
11, genau. Laufende Nummer aber 10, ne? Die haben wieder da irgendwas durcheinander gebracht. Irgendwo im Millennium-Universum.
Ja, weil die jetzt einfach schon gemerkt haben, dass ihre Einschaltquoten, glaube ich, eine Katastrophe, ja, weil Katastrophe weiß ich nicht, aber...
Waren schon schlecht, ja.
Sie waren schon, genau, sie gehen immer so ein bisschen runter, ne, und jetzt sind wir halt, mittlerweile sind wir am, wann kann die, in USA kam die Folge am
27.
Genau, 24. Januar.
97,
genau. Also quasi wirklich so sehr, also wir haben jetzt auch Januar, wenn wir das aufnehmen.
Genau.
Genau, und dann kam sie... im selben Jahr, im Dezember, kam sie dann bei Sat.1.
Genau. Eigentlich sau schnell gewesen, ne, für die Zeit.
Ja, also,
dass die so extrem schnell dann bei uns im Fernsehen lief, synchronisiert.
Also unter ein Jahr, genau.
Ja, das wirklich ruckzuck am 19. Dezember 97 auf Sat.1 nämlich, genau. Mhm. Ja. Ja, bevor wir in die Folge einsteigen, langweiliges Erwachsenendasein. Ach. Wie läuft's?
Da war ja was. Also ich muss sagen, ich habe jetzt erst zwei Folgen, also es geht um meinen Podcast, den ich vor kurzem gestartet habe, gerade so zur Jahreswende. Und ich habe jetzt zwei Folgen draußen. Titel ist halt langweiliges Erwachsenendasein. Es läuft eigentlich gut. Also ich bekomme unheimlich viel Feedback von allen möglichen Leuten.
Wow.
Und hatte ich eigentlich gar nicht mal so mitgerechnet, weil ich mache eigentlich nirgends jetzt groß Werbung damit oder so, auch außer, dass ich auf Twitter mal ein bisschen ein, zwei Mal gepostet habe und das war es aber auch schon. Und ja, im Moment ist halt, ich bin noch nicht so zufrieden mit der Soundqualität, dann feststellen, obwohl ich bei der zweiten Folge besser machen wollte. Und deshalb bin ich da immer so ein bisschen, weiß nicht, ob ich das so groß raus an die Glocke hängen soll. Aber es läuft eigentlich ganz gut. Also ich habe doch direkt im dreistelligen Bereich Downloads gehabt.
Wow, okay.
Und war da auch echt glücklich mit. Und bin jetzt auch schon am Planen für die nächste Folge, weil es wird unregelmäßig. Ne? Ich mache das wirklich gerade so, wie ich Lust habe. Mhm. Und das ist ja, das sage ich auch da in der ersten Folge, es sind halt hauptsächlich wirklich Themen, mit denen ich in kein bekanntes Format in meiner Podcast-Bubble halt reingepasst habe. Und das wurde mir dann auch überall bestätigt von verschiedenen Freunden, die dann gesagt haben, ja, coole Folge, aber nee, hätte ich könnten gar nichts zu sagen. Absolut nicht.
Ja gut, bei der Anime-Folge war ich auch schon bei manchen Sachen komplett raus. Also jetzt sowas jetzt wie Ghost in the Shell oder sowas, also die großen, klar, logisch. Aber so, was du gesagt hast, dass da auch so ganz makabere Dinge und sowas gibt, habe ich gedacht, hä?
Oh ja.
Gottes Willen. Kriegt man das überhaupt noch hier dann in Deutschland? Oder?
Das kriegst du erst jetzt eigentlich wieder, ne? Weil da es war ja jahrelang zensiert alles Mögliche hier. Ich glaube, Uro Tsukudotchi war erst jetzt vor 2-3 Jahren vom Index gestrichen worden.
Habt ihr auch immer aus England gehabt, irgendwie von Manga Entertainment damals, diese Tapes. Und aus Holland irgendwie. Da waren die und die hatten immer so schicke Cover, fand ich, die englischen Dinger. Die sahen immer richtig gut aus. Aber ich habe da auch einiges, ich hatte die Folge auch gehört und da hatte ich auch so einige Sachen, ich natürlich auch so mit so, ich bin ja auch so mit Akira und so reingekommen damals, ne? Das war ja so die Zeit und ich wusste immer nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Weil auf der einen Seite war ich immer total geflasht davon und auf der anderen Seite war ich auch total überfordert.
Ja. Das ist, wie gesagt, das erste Mal hier, als ich den Uro Tsukudotchi gesehen habe, das erzähle ich ja auch noch so im Podcast und wirklich, das war wie vom Zug überfahren. Ne? Ich wusste gar nicht, was war das zum Teufel. Aber das war wirklich dann der Kultfilm damals bei uns so im Bekanntenkreis. Ja,
Legend of the Overfiend oder so, ne? Hieß
der
doch auch.
Das war der erste Teil.
Ja, genau.
Das war dann Legend of the Demon Womb. Und das war der erste, den ich gesehen habe. Und ich finde den auch heute noch so vom ganzen Tonus, den er setzt, so ist unheimlich bedrohlich alles. Die Soundkulisse ist mega, passt alles. Er ist natürlich komplett abartiger, kranker, sicker Scheiß. Braucht man sich nichts vorzumachen. Also das ist normal ist anders, aber so wie er gezeichnet, ne, und gerade so manche Bilder sind wirklich so bildgewaltig dargestellt. Und das hat mich halt schon unheimlich abgeholt. Okay. Ja, aber das war halt wirklich was sehr Spezielles. Da war ich umso glücklicher, dass Christoph die wirklich alle gekannt hat und wie gesagt zum Teil auch noch im Original besitzt. Mhm. Ja, und dann zweite Folge ging es dann um Thema Bundeswehr, weil das war eine Zeit, die mal wirklich im Leben sehr viel bedeutet hat. Mhm. Da war auch kaum einer, auch im Freundesbekanntenkreis, war überhaupt bei der Bundeswehr, ne? Und war gar nicht so einfach, da auch jemanden zu finden, wobei dann im Nachhinein viele geschrieben haben, oh, super, hab mich voll an meine Zeit erinnert und war wie eine Zeitreise zurück und ja, ist echt schön. Also das Feedback ist wirklich, ist das Schönste an der ganzen Sache, muss man ehrlich sagen.
Das freut mich. Mhm. Ja, das ist auch das, was wir machen, ne? Wir waren ja wieder eine Zeitreise sozusagen in die 90er. Wann warst du beim Bund?
Ich? Ja. Oder wer?
Ach, war der beide beim Bund?
Ich, genau.
Ah, okay. Also.
Ich weiß es gar nicht mehr. Boah, fuck. Es ist echt, ich muss jetzt rechnen.
Also bei mir war es 2003, glaube ich. Ich hatte es noch für die Folge ja alles damals noch rausgekramt. Ne? Es war 2003, müsste es gewesen sein. Genau, 2003 war ich beim Bund.
Ich war früher beim Bund.
Da war doch die Wehrpflicht gar nicht mehr, oder? 2003.
Doch.
War die noch, ja?
Ja, da gab es die noch. Da gab's noch. Und 2002 war das erste Jahr, dass Frauen bei die Bundeswehr kamen.
Ah, okay.
Aber die halt freiwillig, ne? Aber und wir hatten dann auch so eine Handvoll Frauen schon in der Kaserne gehabt. Da wirklich konntest du an einer Hand abzählen.
Ja, klar, logisch. Mhm. Wunderbar. Gut.
Ja.
Wann kommt die nächste Folge?
Ja, ich hoffe mal, in den nächsten 2-3 Wochen werde ich wieder was raus. Okay. Also ich habe schon 2 Themen im Kopf, bin aber noch am Suchen für den passenden Gast.
Okay, verstehe.
Wie gesagt, das ist halt die Herausforderung, ne? Wenn man dann sowas macht und man hat gerade keinen zur Hand.
Okay, ja, dann wünschen wir viel Erfolg.
Genau.
Wird schon.
Glaube ich auch. Ich bin gespannt. Gut, würde ich sagen, steigen wir doch mal ein.
Jo, würde ich auch sagen. Da war ja was.
Millennium nämlich. Wir haben ja schon die Daten schon mal so rausgehauen. Also Freitag, der 24. Januar 97 in den USA. Und bei uns in Deutschland 19. Dezember 97 auf Sat.1. Und die US-Einschaltquote, ja, 7,6 Millionen. Das ist, ist noch okay. Mhm. Man merkt schon, die Tendenz geht nach unten. Also es gab auch schon Folgen, die hatten zwar einen zweistelligen Bereich und jetzt sind wir schon bei 7. Schwach. Aber egal, ja, wir haben bei dieser Eröffnungsszene haben wir so einen schönen Vorort, so dieser perfekte amerikanische Vorort, so mit tollen Häusern. Wir haben, es ist ein bisschen schneebedeckt, ist ja am Staat Washington irgendwo wieder angesiedelt. Und wir erfahren auch sehr, sehr schnell eigentlich, dass das hier so eine Gegend ist, wo so die besser Betuchten wohnen.
Denn ja, es ist ja eine Gated Community.
Genau.
Und das finde ich halt schon, dieses Konstrukt Gated Community finde ich eigentlich ganz spannend irgendwo. Es gibt es bei uns irgendwo ja eigentlich fast gar nicht. Oder ich wüsste jetzt nirgends in Deutschland
also
oder
so,
wo es so in der Art so geht. Ne? Nee. In Amerika gibt es ja recht häufig. Also ein Bekannter von mir, der stellenweise auch in Amerika lebt, irgendwo in Texas, wo er immer wieder hin muss beruflich, der wohnt dann, wenn er da ist, auch in so einer Gated Community. Ich finde das total spannend, ne? Dass das ja doch wie so eine, das kleine gallische Dorf irgendwo, so stelle ich mir das immer vor, ne? Irgendwie so abgesperrt, ne? Und trotzdem alles vorhanden, also so von Supermarkt oder hin und her. Ich finde das echt spannend.
Ja, da musst du ja dann so beim Wachdienst dann auch davor fahren, ne? Dann wirst du wahrscheinlich, da gibt es eine Checkliste oder irgendwas, dann wird es wahrscheinlich das mit QR-Code oder mit Passwort oder mit irgendeinem Zahlencode wahrscheinlich gehen und dann öffnet sich das Gate und dann fährst du da rein und dann bist du in deiner, autarken Welt eigentlich.
Mhm.
Wahnsinn, also.
Ja.
Ja, und dann habe ich so ein typisches 90er-Jahre-Auto da die Straße runterfahren, so ein, ich weiß gar nicht, was das ist, ein Plymouth oder...
Das müsste irgend so ein Pontiac, glaube ich, sein.
Oder sowas, ja.
So ein blauer. Pontiac, so ein...
Und der fährt da so die Straße runter, man sieht im Hintergrund die Häuser und dann fährt der Fahrer so an den Leuten vorbei und schaut die so an, die da so am Wegesrand sind. Und man merkt schon schnell, es geht jetzt wieder ins Millennium-Thema rein, denn die Gesichter werden auf einmal so wie Zombies, ne? So graue Gesichter eingefallen, ja, zombie-mäßig sehen die alle aus. Und wir begreifen als Zuschauer auch gleich, dass das der Fahrer ist, der sich die Leute dann so auch vorstellt.
Genau, und der hat auch nicht Angst vor denen, sondern der ich glaube, der heult dann irgendwie, ne? Der ist total fertig dabei. Ne?
Der weint, der ist gebrochen.
Genau, weil er irgendwie denkt, und deswegen kommt auch dieses Millennium-Thema so ein bisschen, dass irgendwas bricht jetzt über uns herein. Ne? So ist es ganz, ganz böse, was jetzt hier passiert irgendwie. Mhm. Genau.
Ja, und ich habe auch so das Gefühl, man, ich greife jetzt nicht ganz vor, aber ich habe schon das Gefühl, man sieht schon Teile vom Täter auch. Also man kann schon vielleicht, wenn man so ein bisschen kombiniert, auch Rückschlüsse auf ihn ziehen. So vom Gesicht, man sieht ihn ja mal ganz kurz. Ja, dann sieht man ja auch mal ein paar Schuhe von ihm durchs Bild laufen und so. Und wenn man dann das später dann in den weiteren Szenen das sieht, dann kann man schon gleich sagen, ach, guck mal da, das ist er. Wenn man genau hinschaut.
Also da muss ich sagen, ich hatte gerade mal kurz dazwischen gegrätscht. Ich hatte die Folge mehrmals geschaut.
Ja.
Und ich muss sagen, ich hatte meine Probleme, weil ich finde, dass hier mehrere Charaktere unheimlich gleich aussehen.
Stimmt.
Also ich konnte die beim ersten Mal, ich wusste nicht, wer war das jetzt? Ne? War das der oder war das der? Muss dann wirklich nochmal schauen, weil also gerade hier zwei Charaktere ähneln sich unheimlich, aber ohne jetzt zu spoilern, ne, gehen wir später vielleicht nochmal drauf hin, da hatte ich echt meine Probleme mit gehabt.
Ja, also wie gesagt, beim ersten Mal ist es auch wirklich schwer, aber dann, wenn man das wirklich mehrmals geschaut hat, dann kommt man wirklich drauf. Also die Indizien sind wirklich da. Ja, und dann steht der gute Mann mit diesem blauen Plymouth oder was es ist vor dem Haus, vor irgendeinem Haus und wie du schon gesagt hast, der hat ja so einen kleinen Zusammenbruch, weint da so ein bisschen vorm Lenkrad und dann sehen wir das Haus von den, wahrscheinlich sein Haus, von seiner Familie. Auf jeden Fall sehen wir das Haus und dann wird das ändert so ganz schnell die Farben. Ist das euch aufgefallen? Mhm. So rot und so weiter.
Ja, bedrohlich, düster, Unwetter, ein Sturm. Ja,
auch so Zombie-Film.
Genau, ja, richtig, so Zombie-Film-mäßig. Und dann gibt es einen harten Cut und wir haben direkt so eine große Geburtstagstorte und jetzt wissen wir, okay, in dem Haus, da gibt es jetzt eine kleine Geburtstagsparty. Ja, für den Sohnemann, der dann wie alt wird? 15 oder? Ich glaube 15
oder 16. 15 oder 16, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube 15 oder 16 passt.
Ja, 16.
Aber mal ganz ehrlich, wenn ihr euch den anschaut, ne, dieser Gesichtsausdruck, der beschreibt, glaube ich, 90% aller 90er-Jahre-Jugendlichen in dem Alter.
Genau.
Du siehst ihm im Gesicht, im Geiste hört er gerade Smashing Pumpkins.
Ja, genau.
Und das ist so richtig so irgendwie so Nullbox, so nicht. Nicht glücklich, nicht traurig, so.
Ja, und die Klamotten, so geil. Ich habe früher genauso ausgesehen.
Ja, das ist das ja, auch die Friese. Ja, wow,
das hat er noch Haare zu dem Zeitpunkt, ja. Oh Gott, ich habe wirklich so ausgesehen, furchtbar. So, war das so Crunch schon? Oder ich weiß gar nicht, ob das so. Nee, Crunch war das ja gewesen mit Karohemden und so.
Ja, aber das passt alles schon so ein bisschen so in die Szenerie rein. Ne?
Genau.
Wie gesagt, so Sonic Youth, Spring Pumpkins.
Genau.
So genau so sieht er aus, wie so ein typischer Festival-Jugendlicher.
Ja, genervt schon, weil er jetzt die Kerzen ausblasen muss. Ja, und alle natürlich, oh, klasse, super. Und im Hintergrund kommt dann der Papa ins Bild. Mann mit runder Brille, der dann auch gleich den Sohn ja schon regelrecht aufscheucht und sagt, komm mal mit raus, ich hab da was für dich. Und dann macht er die Tür auf mit diesen Luftballons noch dran und dann steht da, ist das
da steht eine Honda 200R. Die gab es bei uns kaum, die gab es nur in Amerika.
Okay.
Und das ist eigentlich jetzt gar kein großes Ding. Die hat nur 17 PS gehabt und so. Die ist in Amerika unheimlich oft verkauft und gefahren worden.
Mhm.
Und das ist ein sogenanntes Dirtbike. Bei uns würde man als Vollcross bezeichnen, weil, also TÜV-tauglich null. Sieht man auch anhand von fehlender Beleuchtung etc. Da ist mal direkt das Herz aufgegangen, weil der Typ, also gerade so diese Honda XR-Serie, die hat man in unheimlich vielen Filmen und Serien in dem Zeitraum gesehen.
Mhm.
Und ganz prominent war zum Beispiel, da kennt wahrscheinlich jeder von euch, der Stählerne Adler. Da gibt es direkt am Anfang so eine Szene, da fährt er eine XR 350, wo er so gegen ein Flugzeug quasi in Rennen fährt.
Ach ja, genau.
Und, oh, ist mal direkt das Herz aufgegangen.
Schön. Ja, und dem jungen Mann gefällt natürlich die Maschine natürlich auch, sehr klar.
Natürlich.
Er läuft natürlich drumherum, schaut ein bisschen, dann hängt da auch natürlich gleich schon der Helm dran und dann den zieht er natürlich auch auf. Die Mutti schaut nicht so begeistert rein.
Nee, ja, aber, das ist so typisch auch. Ne?
Ja, so nach dem Motto, wie kannst du dem jetzt eine Maschine schenken, da kann ja was passieren.
Nee, das war ganz offensichtlich auch nicht abgesprochen. Also das hat nee, so Papa dazwischen gegrätscht. Aber ich finde das so lustig, dass Josh halt auch nicht, also der ist zwar happy, aber er zeigt es halt nicht. Ne? Also nur so minimal. So. Genau, okay, ja, genau. Das ist nicht schlecht. Okay, also ich fahre mal eine Runde. Und also, statt Danke zu sagen. Und weg ist er. Das war schon ziemlich cool.
Er fährt so richtig mürrisch dann.
Ja, ja.
So einen ganz kurzen Moment. Oh, cool, Motorrad dann. Ja. Direkt wieder Standby.
Aber du merkst halt voll, dass es ein Volltreffer ist. Also das ist echt schon cool gemacht irgendwie. Mhm.
Ja, dann fährt er ja dann auch los und wir sehen dann auch schon im Hintergrund ja schon wieder so eine Familienkutsche, die dann ihm hinterher fährt, ja, hier in diesem Wohngebiet.
Mhm.
Und ja, dann spät abends irgendwo kutscht er da mit seinem Moped noch hier rum und hält mal kurz an und es ist schon dunkel. Und dann sieht er so ein, ja, ich würde mal sagen, so ein Feldweg oder so etwas, und da fährt er dann rein. Und diese Familienkutsche folgt dem auch noch und schaltet das Licht schon aus, lässt langsam das Fahrzeug auch ausrollen. Ja, und auf dem Beifahrersitz sehen wir von diesem Auto sehen wir so eine Stange. Und der Fahrer, der nimmt die einfach mal weg, so mit seinen Lederhandschuhen und läuft ja, diesem jungen Mann langsam so in den Feld- oder Waldweg rein hinterher. Und da ist mir schon aufgefallen, nämlich da siehst du nämlich den Mann laufen und der hat diese komischen Flachträger-Turnschuhe an.
Ja, so Chucks, ne?
Ja, genau. Und die kommt nämlich auch später dann auch nochmal zum Vorschein, wenn du weißt, wer der Killer bzw. wer der Täter ist.
Gar nicht drauf geachtet. Also auf die habe ich jetzt wirklich gar nicht geachtet.
Doch, weil das genauso diese 90er-Jahren-Klamotten, ich habe da so drauf geachtet. Wir haben da heute uns lang drüber unterhalten und haben wirklich viel über die 90er gesprochen. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, ich muss mal die ganzen Bilder rausholen von früher. Ja, dann läuft dieser wahrscheinlich ältere Herr mal auf jeden Fall auf den jungen Mann zu und leuchtet dem direkt mit der Taschenlampe ins Gesicht. Ja, und der junge Mann dann auch so, ich mache mich auf den Heimweg, ja, alles gut. Versucht dann halt, er merkt schon, dass die Situation gefährlich wahrscheinlich für ihn ist, weil wer leuchtet dir schon in die Taschenlampe? Wahrscheinlich vielleicht haben die so einen Wachdienst dort oder vielleicht auch eine Nachbarschaftswache, keine Ahnung. Ja, aber der macht kurz einen Prozess mit ihm, das ist nämlich keine Eisenstange, was er in der Hand hat, das ist nämlich ein Elektroschocker. Und genau. Schockt den jungen Mann mal gleich direkt.
Und dann sieht er auch wieder so ein bisschen visionsartig immer dann auch einen sehr alten Mann oder / Zombie dann vor sich, während er ihn so schockt.
Ja, und dann liegt er auch da und hält nochmal, glaube ich, die Hand vors Gesicht und schreit natürlich, klar, vor Schmerzen. Und dann wird er gerade nochmal geschockt, also das geht nochmal ruckzuck.
Mhm.
Ja, und Szene wechselt schon wieder. Wir haben diesmal nicht das gelbe Haus, ja, wo Frank normalerweise morgens dann mit seiner Frau aufwacht und dann die Millennium-Gruppe anruft, sondern wir haben ja das Haus von Joshs Eltern und der Wecker klingelt morgens um 7 und Mutti steigt aus dem Bett auf und ja, wir sehen dann auch den Papa nebendran liegen, der auch schon die Augen auf hat. Das ist der mit der runden Brille. Der liegt verkehrt rum und das hat mir auch aufgefallen. Da merkt man schon auch, dass hier irgendwas ja nicht ganz stimmt. Ja, das ist so vom Gesichtsausdruck und so und sie steigt so leidenschaftslos aus dem Bett auf und ja, sieht man nicht gerade so nach Familienidyll aus.
Er schläft halt noch, aber also ja, ich weiß, was du meinst.
Es soll es ja so andeuten für uns Zuschauer, dass wir merken, hier ist irgendwas, hier liegt irgendwas in der Luft. Ja, und Mutti geht dann rüber ins, ja, ich nenne es jetzt mal noch Jugendzimmer. Ja.
Ja, und da liegt dann, man sieht so ein bisschen Blut auf dem Laken.
Genau.
Ja, und dann findet sie eine Leiche. Und zwar. Und das hat mich jetzt wieder ein bisschen rausgebracht, weil das ist ja dann nicht der Sohn von ihnen, sondern das ist dann ein anderer, ein Orlandos, und zwar der junge Kirk. Oder Kurt.
Genau, und die Mutti schreit dann auch noch mal im Hintergrund so, ah, das ist nicht mein Sohn. Ja, ja. Und dann gibt es schon wieder einen Cut und wir haben das Intro.
Ja. Ich finde, die Mutter musste das auch schreien, weil ich habe das zum ersten Mal erst gar nicht gerafft. Also ich habe das ging dann so, das ist halt so ein seltsamer Doppelklimax, ne? Weil du siehst das Blut auf dem Laken, es wird dann so weggezogen, das Laken, oder? Und dann siehst du halt diese Leiche und dann siehst du aber, die hat den Helm auf und dann erst als sie den Helm so richtig abnimmt, dann sieht man irgendwie, dass es für anders ist. Ich glaube, das liest sich besser, als es eigentlich dann war. Irgendwie, es war dann irgendwie ein bisschen zu viel, ne?
Ja, definitiv, definitiv. Und deshalb, also die Folge muss man, glaube ich, mehrmals schauen. Weil beim Erstsehen, da weißt du gar nicht, wo bist du da jetzt dran?
Und also ich glaube, wenn die Mutter nicht geschrieben hätte, das ist nicht mein Sohn, das ist nicht mein Sohn, hätte ich echt nicht verstanden, dass es nicht
der Sohn ist. Absolut, genau. absolut nicht.
Die hätte, genau. Die hätte auch zwei Söhne haben können, ne? Also
deswegen, nee, ich hätte einfach wirklich, die Szenen waren ja auch so kurz davor letztendlich trotzdem. Und wenn er hat ja das Blut auch im Mund und den Helm auf, das hätte ja dann doch irgendwie der Josh sein können oder so, wenn man jetzt nicht so genau hinguckt. Ne?
Stimmt.
Also deswegen, und dann sind wir in so einem Tata im Vorspann und jetzt ist Frank, kommt jetzt dahin nach Vista Verde und kommt genau zu diesem Gate, ne, wo er irgendwie durch muss und muss sich auch ausweisen, muss irgendwie sagen, hey, ich bin Frank Black, und dann ist dieser Sheriff Gerlach, der sagt, nee, das ist okay, hier, der ist für mich. Und dann reden die so ein bisschen, während sie im Auto sitzen, und der Gerlach sagt so, der ist eigentlich irgendwie, find das ganz gut, dass wer da ist. Auf der anderen Seite fragt er sich, ich weiß gar nicht, was sie eigentlich hier machen wollen, wie sie mir helfen wollen, so richtig. Ist aber nicht eingeschnappt. Also es ist nicht so dieses, was man so oft hat, so dieses, hey, das ist mein Tatort und so ungefähr.
Sondern der ist dankbar irgendwo, dass ein Profi dabei ist.
Noch. Genau, weil es geht jetzt ja auch um diese Frage, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Kirk? Und dann erzählt er, ja, der ist halt schon vor, ich weiß nicht, 3 Tagen verschwunden oder so. Aber die Eltern haben damals gebeten, dass man das nicht an die große Glocke hängt. Und jetzt macht er sich halt Vorwürfe. Weil es wäre vielleicht besser gewesen, wenn das alle gewusst hätten oder so. Auf jeden Fall. Aber Frank gibt jetzt auch nicht besonders viele. Ja, der ist ja sehr unverbindlich, sage ich mal, sitzt er dann da. Und im Prinzip sind wir eigentlich dann schon bei der Autopsie. Ne? Dann ist es so, dass dann wo Frank immer irgendwas erzählt und der Gerichtsmediziner die ganze Zeit immer sagt, ja, das kann ich aber nicht.
Der Leichenbestatter da, oder?
Genau, dieser. Also Frank sagt dann irgendwie, ja, das war ein Elektroschocker. Ja, das kann ich noch nicht wirklich bestätigen. Ne?
Ich musste anfangs da auch dreimal hinschauen, weil ich dachte zuerst, das wäre hier George Costanzo, weil der gleicht unheimlich dem Schauspieler, ist er aber nicht. Okay, ja, aber ich finde schon, der gleicht dem schon ein bisschen. So, auch.
Ja, ja. Okay, so, hatte ich gar nicht auf
diesen Schädel irgendwie.
Also. Ja, so ein bisschen okay. Schon. Dachte ich, ist das George? Ah, nee, war nicht George.
Boah, der wäre zu teuer gewesen.
Wahrscheinlich.
Ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. In Seinfeld.
Der war ja gerade groß, ne? Wenn er gerade in Vancouver ist, dann geht das.
Ja, dann geht das ja. Dann kann man den mal in diesem Besetzungsbüro abholen, kann sagen, da komm mal mit. Ja, der Leichenbeschauer, genau. Dieser Polizist gerade nochmal, Gerlach, ist ja so ein typischer deutscher Name. Ich hätte wo ich mir gedacht habe, warum?
Alter, Gerlach. Ganz ehrlich, die ganzen Namen in der Folge, ne, die sind brutal, ne? Gerlach, Orlando, dann Birkenbuhl.
Was ein
absolutes Highlight. Absolutes Highlight. Ne?
Comstock.
Jetzt hat nur noch Giebelhaus gefehlt. Der taucht ja nicht auf. Ne? Aber mal ganz ehrlich, Alter, Namen aus der Hölle.
Das ist der absolute Hammer. Birkenbuhl ist am besten.
Ja, Birkenbuhl, dachte ich auch, was?
Und mir ist immer aufgefallen, die Sheriffs werden immer blöd dargestellt, in Anführungsstriche blöd oder nicht blöd, aber so nach dem Motto, sie brauchen irgendwie immer Hilfe. Entweder kommen dann Mulder und Scully bei Akte X oder bei anderen Serien, und auch wenn dann irgendwo der Dorfpolizist nicht weiterkommt, dann kommen halt die Profis aus Washington und übernehmen das Ganze. Also immer so wird der Sheriff immer so ein bisschen auch, ja.
So einfach gestrickt, sagen wir es mal ganz diplomatisch, genau. So ganz einfach gestrickte Menschen.
Jetzt, wo du es gerade sagst, ja, mir fällt das auch gerade eben ein, also der sieht wirklich aus wie Costanzo. Der hat auch
so ein bisschen schon.
Die Brille, Wahnsinn. Das siehst du mal, so achtet jeder auf kleine andere Details. Ja,
den Sheriff mochte ich aber, ne? Ich fand den irgendwie...
Der war sympathisch.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, woran das so lag. Ich glaube, es lag so ein bisschen daran, dass er nicht so seine Ego-Nummer gefahren hat.
Richtig.
Dass der war auch irgendwie schon kompetent, aber es war ihm wirklich eine Nummer zu groß.
Richtig, ja. Richtig. Und er hat das ganz professionell, hat gesagt, ja, ist schon irgendwo froh drüber, war kein, wie du sagst, die Ego-Nummer hat gefehlt, ja. Weil das ist immer so ein typisches Klischee
in Serien,
ne? Weil immer kommt, ja, ich weiß nicht, was die Leute vom FBI hier wollen, oder, das ist mein Fall, das ist mein Territorium, genau. Und hier, dann denke ich mir immer, oh Gott.
Ja,
das ist, wirklich sympathischer, geradliniger, einfach gestrickter Kerl.
Und genau. Bei der Autopsie kommt ja dann auch raus, dass der junge Mann 48 Stunden noch am Leben gehalten wurde. Mhm. Und ein Detail noch, was auch noch dazu kam, ja, dass dieser Jugendliche 100 Milliliter Blut trinken musste oder beziehungsweise verabreicht bekommen hat, das man dann im Magen gefunden hatte.
Was auch zwischen den Zähnen steckt und alles. Das war schon ein bisschen ekelig. Ne? Und, ja. Und dann war auch dann Frank direkt, das war aber nicht sein Blut. Und dann dieser Gerichtsmediziner, das kann ich noch nicht bestätigen. Das ist eigentlich auch schon ein bisschen, es ist eigentlich auch so ein bisschen dreist. Dieser Gerichtsmediziner war durchaus jemand, der wirklich auch total korrekt war, aber Frank hat wirklich zu allem gesagt, nee, das ist so. Also wenn ich jetzt jemand, wenn ich daneben stehe, würde ich auch sagen, was ist das eigentlich für ein Arsch?
Ja.
Und Frank wusste immer schon irgendwie sehr viel. Genau, und der hat ihm gesagt, das ist, ich weiß nicht, ob hier es schon kam, das ist nicht das Blut, das ist das Blut des Killers oder so, weiß ich nicht, aber jedenfalls war es nicht seins. Das hat er, glaube ich, schon gesagt.
Das kam,
ja. Genau, er wollte dann ja noch einen Abschlussbericht haben dann von der Autopsie und die wird man ihm dann auch zukommen lassen.
Frank sagt ja auch nochmal, dass das hier das perfekte Umfeld eigentlich ist, ne, mit Wachleuten und Lieferanten. Da kommen ja schon mehrere Leute auch in Frage. Und die wollten halt diese perfekte Welt eigentlich wieder. Das ist ja auch, was wir ja schon in den letzten Folgen festgestellt haben, dass es immer dann diese unperfekte Welt gibt auf der einen Seite, auf der anderen Seite die perfekte Welt natürlich von Frank Black. Ja, aber auch die ist zwar auch nicht ganz perfekt, aber die ist besser als die der anderen. Und das wird auch wieder so dargestellt in dieser Folge, habe ich so das Gefühl.
Ich finde aber, das ist so ein typisches amerikanisches Motiv. So auch in Familienserien oder hin und her, es wird ja immer irgendwo nach außen probiert, alles so perfekt wie möglich darzustellen. Mhm. Ne? Und unter der Fassade bröckelt es halt. Und das ist wirklich so was typisch Amerikanisches, finde ich. So von Erzählungen her, allgemein von der ganzen, wie soll ich sagen, Präsentation, wie sich viele Serien so darstellen. Also ich finde, das ist da so wie nirgends anders.
Ich finde, es gibt hier auch Parallelen zu dieser Makler-Folge, die wir hatten vor.
Ja.
Ne, das, also, das ist zwar, also da war das so dein Haus und das ist so das Heiligtum und dann zeigst du das irgendwelchen Leuten und dann kommt der Killer zu dir nach Hause.
Genau,
und hier
ist eigentlich noch das gleiche in Krust, ne? Einfach nur so ein bisschen auf, also ja.
Das ist so auf jeden Fall so eine Variante davon, ne? Ja. Und hier ist jetzt wirklich so, hier ist aber eigentlich noch ein bisschen perfider eigentlich, weil hier ist eigentlich diese Wette, was immer unterschwellig so gesagt wird, bei uns passiert das halt hier nicht. Wir sind halt safe. Wir haben halt an alles gedacht. Und dann, dass jetzt bei uns ein Junge verschwindet und einer ist tot, das ist so der Super-GAU eigentlich. Und das kann eigentlich nicht passieren. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was diese Folge auch so ausmacht.
Ja. Der Frank, der hat ja auch dann auch gleich so noch in diesem Leichenbeschauerhaus, hat er ja auch gleich noch gesagt, dass der Täter erst aufhören wird, wenn alle begriffen hätten, was er denn genau den Leuten eigentlich mitteilen will mit seinen Entführungen und so weiter. Ja, also der Frank hat schon gleich wieder den richtigen Riecher, nenne ich es jetzt mal, und führt eigentlich schon, wenn man so will, Rückschlüsse darauf, was der Täter eigentlich will, in Anführungsstrichen.
Er hat schon so im Kopf, glaube ich.
Ja, ja.
Er hat schon so eine vage Theorie, wie das alles zusammenpasst.
Er sieht ja auch schon direkt diese Bilder, der hat ja wieder so Visionen und man sieht halt, der sieht ja ein bisschen das mit diesem Elektroschocker und so, das ist, wie immer er das sehen kann. Und also er hat das schon, der ist ja schon voll im Thema irgendwie, hat man das Gefühl. Die fahren ja dann wieder zu so einem Town-Meeting, ne? Und auf dem Weg dahin ist es noch so, dass der Sheriff irgendwie sagt, von diesen Eltern von dem toten Jungen, dass es da so einen Briefumschlag gab mit irgendwelchen Dollarnoten drin, waren das, glaube ich.
Genau.
Ne? Die aber so zerrissen waren. Und er kann sich jetzt nicht erklären, was das zu bedeuten hat, aber das ist irgendeine Botschaft. Und Frank weiß auch noch nicht, was es genau ist. Aber das ist so eine Info, die wir bekommen. Und dann geht es eben zu diesem Town-Meeting. Und das ist eigentlich so dieses totale amerikanische Klischee eigentlich, dass wir alle so in der Aula sitzen irgendwie oder so.
Ja, gut, das ist bei uns schon so ein bisschen so der Ortsrat tagt.
Ne? Ja, genau.
Genau. Und
ganz kurz noch, Lennart, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Vor dieser Szene hatten wir aber noch diese Szene, wo der vermeintliche
Täter
unten in diesem Keller, in diesem, wo die Wand so blau angeschimmert wird, wo man gar nicht weiß, wo man ist, da so eine Kühltruhe hinstellt und da so ein, wie sagt man dann, so ein Beutel? Ein
Blutpack.
Ja, rausholt und dem jungen Mann dann auch unter lauten Schreien dann auch verabreicht.
Genau, also da sieht man, dass Josh halt noch lebt.
Ja, genau.
Und er wird dann halt gezwungen, auch Blut zu trinken oder wird's, ja, bekommt's halt einfach reingeflößt.
Und das ist auch ziemlich fies gemacht. Das ist so richtig Horrorfilm, ja. Ne?
Das ist absolut ätzend.
Also das ist irgendwie Blut, so Texas Chainsaw Massacre irgendwie. Ne? So.
Ekelhaft.
Ja, weil es ist halt absolut total ätzend. Dunkel. Dann gibt es so, ich weiß nicht, ob das da schon ist, diese Szene, der Junge hängt dann da und da gibt es so eine Lampe, so eine nackte Glühbirne oder so, die aber so ist, dass die auf der einen Seite abgeschirmt ist, dass man immer nicht das Gesicht des Killers sieht. Mhm. Und das scheint ihm so ins Gesicht und das ist schon so, also ganz krass. Und auch diese Kühltruhe, du erwartest eigentlich, dass da so in diese Kühlbox, da schwimmen dann auch so Eisstücke drin rum und so. Du erwartest eigentlich, dass da so ein Herz drin liegt oder so. Und da ist halt diese eine Blutkonserve drin. Und wenn die so aufgeschnitten wird, dann ist das Blut auch so dickflüssig irgendwie. Ja, das und ist
so ätzend, weil ich dachte mal direkt, Alter, 100% safe, der muss sowas von kotzen. Ja. Weil das geht ja gar nicht anders. Also jeder, der schon mal die Mandeln entfernt bekommen hat, ich spreche da aus einem eigenen Trauma, ne? Weil du automatisch da halt Blut schluckst, auch in der Narkose und so, egal wie viel die Absaugungen machen. Mhm. Und das verklumpt ja direkt im Magen. Und das führt dazu, es geht gar kein Weg dran vorbei. 100% safe, der hat gekotzt im Strahl.
Bestimmt. Ja. Bestimmt. Ja, und dann kommt dieses Town Hall Meeting, oder wie man dazu sagt.
Das Town Hall Meeting, genau.
Ja, genau.
Und da haben wir so einen Typ, diesen Edward Petey, oder wie der heißt.
Petey, genau. Mhm. Und da war ich raus, weil da dachte ich mal, ist das jetzt der Comstock-Papa? Oder ist das ein anderer? Weil, jetzt mal ganz ehrlich, ne, das sind doch Zwillinge bei der Geburt getrennt. Gleiche Brille, gleicher Gesichtsausdruck, gleicher Friseur.
Die sind halt alle aus der gleichen Community. Das ist ja so, die Häuser sehen ja auch alle gleich aus, dann sehen natürlich auch die Leute alle gleich aus. Die fahren auch irgendwie alle die gleichen Autos, ne?
Und, ja, aber der sieht doch aus wie so typischer entweder Finanzamt oder...
Ja, genau, sowas.
Irgendwie Steuerberater oder...
Ja, stimmt.
So wie die dargestellt werden immer so. Also ich würde sagen...
Ja, genau. Ja, stimmt, ja, genau. Auf jeden Fall ist es dann so, dass die alle total aufgebracht sind, weil jetzt auch diese Info raus ist, dass der Sheriff ja die Entführung des Jungen, der jetzt tot ist, also von Kirk, dass er es verheimlicht hat. Und da gibt's halt totalen Stress. Der Sheriff soll sich da halt erklären. Und das ist vor allem gerade hier der Birkenbühl, den lernen wir, glaube ich, jetzt erst kennen. Das ist einer, den finde ich, den man schon unterscheiden kann, weil der hat so ein ganz, ganz schmales Gesicht irgendwie, dieser Typ. Irgendwie.
Ja, der. Der Schauspieler ist auch ein bisschen bekannter, glaube ich. Also den hat man, würde ich gefühlt sagen, auch schon mal in mancher Serie damals gesehen.
Bestimmt.
Kam er zumindest sehr bekannt vor.
Ich finde, er sah so ein bisschen aus wie Harry Dean Stanton irgendwie.
So ein bisschen, ja.
Aber es ist er halt nicht. Ne? Und er ist auch wieder so ein Typ, den ich irgendwie mochte. Ich weiß auch nicht. Ich mochte die eigentlich alle irgendwie. Das stimmt.
Sind ein Haufen Sympathen dabei.
Ja, ne?
Wobei der Name ist ja komplett anders. Das ist so richtig, wenn irgendwas passiert und man sagt dann Birkenbühl.
Genau, Birkenbühl.
Was?
Genau.
Birkenbühl.
Das ist bestimmt irgendwie so ein Professor vom Frank Spotnitz, der das geschrieben hat oder so. Der Name, der muss irgendeine Bedeutung haben. Also ich weiß nicht, wie er den gefunden hat, wie lange er da im Telefonbuch gesucht hat. Auf jeden Fall, der ist halt voll gegen den Gerlach, ne, weil er nichts gesagt hat und so. Und dann kommt halt so dieses Thema, das auch der Sheriff schon sagt. Also ganz ehrlich, wir glauben, dass das tatsächlich jemand aus der Community ist, weil das eben auch alles safe ist. Und dann kommt eben die große Aufruhr eigentlich, ne, wie das denn sein könnte.
Dann sieht man ja die Gesichter so von den einzelnen Leuten. Mhm. Und da siehst du direkt so, oh, scheiße, hoffentlich kommen die mir nicht auf die Schliche.
Ja, genau. Find,
die gucken nämlich alle drin, als ob sie Dreck am Stecken hätten. Alle gar.
Das ist wahrscheinlich die Intention.
Ja.
Das hat mich sowieso so gewundert, als der Sheriff sagt, das hier ist Frank Black, ein Berater, bla bla bla, und dann dreht sich der ganze Saal so um. Na, vorher hat kein Mensch sich für den Sheriff interessiert, eigentlich groß. Und dann, wenn Frank ja vorgestellt wird, dann dreht sich der halbe Saal um. Dann siehst du auch diese einzelnen Gesichter, die dann ihn auch so direkt anschauen, so kritisch auch anschauen. Mm, so nach dem Motto, was will denn der jetzt noch da? Einer von außen. Also das ist mir auch direkt aufgefallen. Ja, und Frank, der fängt auch gar nicht lange an, drum herum zu reden, sondern der geht gleich ins Volle und sagt, ja, der Mörder, der ist zwischen 35 und 45 Jahre alt. Ja, der fährt ein modernes Auto, so ein Minivan oder ein SUV. Der macht da gar nicht lange rum. Und der glaubt sogar noch, das finde ich auch gleich hart, ja, dass die Eltern wahrscheinlich geschieden sind. Und falls er verheiratet sein sollte, weiß seine Frau nichts von den Verbrechen. Und also der hat da schon gleich ja so ein Profil aufgebaut.
Ja, der ist ja halt auch. Da sagt doch dann noch so witzig einer, das könnte ja fast jeder von uns sein. Ja, genau, das sagt.
Stimmt. Da habe ich gedacht, ja, genau, ihr seht ja auch alles so gleich aus. Ja, und natürlich fragt natürlich auch irgendwann so ein besorgter Vater oder Mutter, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er denn will. Und ja, dann schaut der Frank so in diese leeren Gesichter rein, in diese, diese überforderten Gesichter eigentlich auch.
Ertappt, ich sag's alle, ertappt.
Und er sagt, der will gar nichts. Und so, hä? Dann sieht man wieder so ein paar Fragezeichen über dem einen oder anderen. Er sagt einfach, er ist verrückt. Klar, um ihn dann natürlich auch dann herauszufordern, wenn er wirklich da unter den Leuten da sitzt.
Ja, das war doch wirklich klar, dass er das wirklich nur sagt, um irgendwo reizen oder,
ja, genau,
oder zu, irgendwie zu was zu bewegen.
Ja, er will da, spielt natürlich da auch mit den Emotionen der Eltern, sehr logisch, beziehungsweise auch mit den Anwesenden, die da Angst haben, dass sie vielleicht auch demnächst dran sind.
Mhm. Wobei ich fand das schon cool. Der ist dann mitten in diesem Town-Meeting, ja, und dann kommt erstmal, okay, es ist einer von euch. Und alle so, was, wie, wo, ne? Und dann, ja, und was will er? Ja, der ist wahnsinnig. Das ist so ein bisschen so. So, es ist irgendwie.
Nix, es ist halt. Bekloppt.
Ja, nee, aber so, es ist irgendeiner von euch, also keine Ahnung, ihr könnt es recht nehmen, und er ist komplett wahnsinnig. Das ist so jetzt nicht besonders sinnig so tolle Aussichten. Was ich auch interessant fand, ich glaube, es war in der Szene, dass der Birkenbuehl auch irgendwie, glaube ich, zum Gerlach gesagt hat, vorher, hey, was haben sie denn eigentlich gemacht? Ne? Das ist doch genau der Grund, dass ich hierher gezogen bin, damit sowas nicht passiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Essenz. Ne? Das ist einfach so, das ist so, okay, so Morde sind scheiße und Entführungen, das geht alles gar nicht, aber hier geht's erst recht nicht. Und da ist so der Druck ist irgendwie noch höher als sonst irgendwie. Das fand ich irgendwie cool. Aber das hat so Spaß gemacht an der Folge. Mhm. Wir sind dann, glaube ich, bei den Comstocks schon wieder zu Hause, also bei denen, wo der Junge entführt wurde, ne, die mit dem Bike.
Und genau, da sahen sie am Weg, sagte noch der Papa Comstock dann zur Mutter, naja, mit dem Motorrad, er weiß, dass sie da immer dagegen war. Mhm. Da sagt sie ja schon, Motorrad hat dann gar nicht so viel zu tun. Also da merkt man schon auch nochmal, ist irgendwas Unausbrochenes steht da zwischen den beiden.
Ja, genau. Was ich auch cool finde, die saßen jetzt auch wieder im Auto, was mir in dieser Szene nämlich in der Folge auffällt, es gibt wenig Szenen, wo die einfach nur so normal rumlabern. Also man ist eigentlich fast immer in Bewegung, wenn das irgendwie geht.
Die ist auch sehr schnell, die Folge.
Ja,
die ist, genau. Also die ist super kurzweilig und die kommt einem bei Weitem nicht vor wie 42 Minuten oder so.
Die ist eigentlich fast wie so ein Spielfilm, ne? Wirkt die, obwohl es...
Ja, ja, hochkomprimiert.
Ja, yes. Genau, die fahren nämlich jetzt nach Hause, wie gesagt, streiten sich da so halb und so. Ne? Wie du schon sagst, da ist auch so ganz viel unausgesprochen. Mhm. Und es geht sehr schnell eigentlich, aber du hast das Gefühl, da ist viel mehr gesagt worden. Und dann sehen die, dass das Motorrad vor der Tür steht. Ne? Und denken, was ist denn jetzt los? Rennen dann wieder rein. Und dann gibt es diese Finn auf dem Bett, so mit Blut geschrieben, eine Zahl, nämlich 331. Mhm. Und wir wissen nicht, was das zu bedeuten hat. Und dann ist eigentlich schon die Polizei wieder da. Und dann ist es so, dass der so ein bisschen seltsam eigentlich, der Comstock so ein bisschen erzählt, der kann sich gar nicht vorstellen, warum denn jetzt ausgerechnet er und warum hat ihn erwischt. Genau,
warum ich, warum
und gerade 10 Sekunden später sagt er, ja genau, und dann gibt es eigentlich direkt den Grund, was hat denn diese Zahl? Ach ja, also ich hatte da so eine Affäre und das war im Zimmer 331, also so viel zum Thema, warum denn du, ne?
Ich?
Ja, genau.
Ich fand das, genau, und dann war es irgendwie so, dass aber Frank so sagt, er muss es irgendwie doch mal seiner Frau erzählen. Und wir kriegen halt mit, dass der Comstock eben erzählt, dass sein Sohn das aber weiß.
Genau, der hat die nämlich gesehen gehabt, dann aus dem Hotel rausgehen oder reingehen und
genau,
hat und den Papa zur Rede gestellt.
Hat den Papa zur Rede gestellt und der Papa hat das so als Wake-up-Call bezeichnet und gesagt, scheiße, was mache ich denn hier eigentlich? Und hat auch diese Beziehung dann noch beendet, sagt er jedenfalls. Und jetzt wissen wir eigentlich auch, warum der Sohn so scheiße drauf war und warum es auch so ein bisschen Stress gab. Jetzt wissen wir eigentlich auch, warum er dieses Motorrad gekriegt hat. Oder Mofa. Genau. Weil es war so ein Repressaliengeschenk eigentlich, ne? Und das sind so Sachen, die sind echt cool, weil das wird dann auch nicht so genau erklärt, aber das erklärt sich dann
das halt selber. Das kann man so herleiten,
ja. Genau, das kann man so herleiten, ne? Ja. Und das ist eigentlich an der Folge super. Und dann sind wir eigentlich. Genau, und dann erzählt das, glaube ich, seiner Frau. Ich weiß es gar nicht. Aber das kriegen wir alles nicht mehr so genau mit.
Nee, das sieht man jetzt noch nicht.
Die sitzt da nur.
Er erzählt später, dass er das erzählt hat.
Genau.
Dann geht es weiter in die Birkenbuhl-Residenz.
Genau. Wo Charlie irgendwie einen Film guckt, ne? Und sein Vater, Mr. Birkenbuhl, sagt, geh endlich mal ins Bett. Mhm. Und ich habe mal geguckt, das ist Planet der Giganten, ist so eine TV-Serie gewesen. Ich weiß nicht, kennt ihr die jetzt nicht? Ist von 1970 oder so. Ich fand das ein bisschen seltsam, weil ich meine, wir sind hier, was ist 97? Irgendwie glaube ich nicht, dass der Charlie das gucken würde. Der Vater wird das vielleicht gucken.
Mhm. Ja. Würde ich nicht sagen. Also ich in dem Alter hätte sowas auf jeden Fall geschaut. Das war so total mein Ding. Ich weiß noch einmal, da lief irgendwann mal Forbidden Planet, hatte ich damals irgendwann mal auf Dreisat gesehen. Mhm. Und da war ich eigentlich auch, da war ich so auch 14, 15 oder so rum. Und er hat mich direkt gefesselt. Also, na, glaube ich schon.
Ja, gut, stimmt. Stimmt, er ist ja, so alt ist er ja nicht. Ja, richtig. Ne? Ich hatte jetzt gedacht, weil das ist nämlich auch eine Fox-Lizenz.
Wahrscheinlich, aber irgendwas war da ja. Also einfach so das zeigen, das geht ja eigentlich nicht. Wie du schon sagst, weil sie ja alles lizenziert ist. Und dann haben wir auch gleich wieder der Junge, der sitzt dann da auch am Fernsehen, der Vater läuft dann im Hintergrund rum und so typisch halt Papa, ne, so nach dem Motto, du gehst jetzt mal ins Bett, wir haben schon so und so viel Uhr. Und irgendwann steht dann der junge Mann ja dann auch auf und geht dann in sein Zimmer. Und dann sieht man auch wieder diese 90er-Jahre-Klamotten und dieses 90er-Jahre-Zimmer. Und der merkt ganz schnell, oh, hier steht ja das Fenster auf. Und dann merkt er schon, oh, das habe ich doch bestimmt, das sieht man ja an dem Gesichtsausdruck, das habe ich nicht aufgemacht. Und dann läuft er auch zum Fenster und will es zumachen. Und in dem Moment, ja, das sieht so am Anfang so aus, als kommt da eine Kugel angeflogen, hatte ich das Gefühl.
Ja, so ein bisschen, ja, ein bisschen dabei, sieht so aus.
Und dabei kommt dann natürlich wieder dieser Elektroschocker, dieser Stock. Ich gehe mal davon aus, das nimmt man wahrscheinlich irgendwo im Schlachthof für die Rinder oder so. Also das ist wahrscheinlich so ein Rinderschocker eher.
Ich frage mich die ganze Zeit, wie viele Batterien da reinkommen und wie oft man da schocken kann.
Ja, genau. Wahrscheinlich dreimal und dann musst du wechseln.
Genau, ja. So drei Monozellen immer rein.
Und dann sieht man wieder eine Bildsprache, und zwar, man sieht jemanden durch das Fenster steigen und dann siehst du genau wieder diese Schuhe, diese Flachträger.
Ja, mir vorher nie aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, ja, ne? Das ist wirklich so.
Das ist wirklich beim dritten, vierten Mal schauen. Ich habe gedacht, aha, okay. Da sind ja schon wieder diese Flachträder.
Okay.
Und der gute Mann steigt dann natürlich durchs Fenster. Und ja, Fenster steht offen. Die Gardinen wehen noch ein bisschen und es gibt einfach einen Cut. Der passiert gar nicht. Dann haben wir wieder unser berühmtes Bum-Bum. Ja, und am nächsten Tag, da steht da Frank dann vor diesem Fenster. Ihm, dem, den jetzt mal noch Jugendzimmer, Kinderzimmer ist ja ein bisschen weit hergeholt.
Die Kifferhöhle eines.
Die Kifferhöhle.
Und hier, wie der Frank da steht, ne, das ist wieder so ein Beispiel von diesem sich nicht irgendwie bewegen. Also der steht da wieder so ganz gerade irgendwie und hinter ihm ist dieses Fenster, ist jetzt, glaube ich, zu. Und dann kommt Verstärkung, ne?
Genau, da wird nämlich noch, dann kommt wieder ein bekanntes Gesicht in mich rein, nämlich die, mir fällt es ihr Namen gar nicht ein, die Schauspielerin heißt auf jeden Fall C.H. Pounder.
Genau, und die heißt Cheryl Andrews.
Cheryl Andrews, genau. Die läuft nämlich rein und dann, sie meckert schon gleich, ich bin schon zweimal kontrolliert worden hier. Es ist ja wirklich sicher hier, so nach dem Motto.
Das ist auch, ich sehe die Schauspielerin super gern. Die hat ja bei The Shield, mitgespielt. Tolle Rolle. Bei Sons of Anarchy hatte sie ja dann auch am Schluss mitgespielt. Ähnlichen. Und wirklich ein ganz, ganz toller Charakter.
Ja,
Aber warum ist die eigentlich da, ne? Ich habe mich so ein bisschen gefragt, also ich habe so das Gefühl, dass Frank keinen Bock mehr hat auf den anderen, auf diesen anderen Gerichtsmediziner, oder der hat einfach das gesagt, ich rede nicht mehr mit dem oder so. Frank Black, das geht nicht. Und dann hat er gesagt, komm, wir brauchen jetzt die Profis. Weil eigentlich, ganz ehrlich, ich sehe die auch voll gerne und ich finde das auch immer super, wenn in so Serien wieder jemand eben zurückkommt. Die war ja vorher in der Richterfolge oder so. Mhm. Und die jetzt sowieso auch noch, die ist eine ganz tolle Schauspielerin, aber so von der Logik her, ne, wieso sie die jetzt eingeflogen haben für teuer Steuergeld, so richtig geleistet, was ganz Tolles hat die jetzt auch nicht.
Nee, ne? Weil die drückt ja eben Frank eigentlich nur einen Umschlag oder irgendeinen Aktenhefter da in die Hand und sagt ihm dann, dass das Blut des im Magen des Opfers, ja, das stammt von einem weißen Mann mit A-positiv Blut und also das hätte man auch per E-Mail damals schon schicken können oder per Fax.
Und später macht die das auch.
Ja, genau. Ja, und dasselbe Blut war dann auch in dem Zimmer 331 auf dem Lagen. Also diese Nummer war da auf das Lagen gemalt. Das war das gleiche Blut, sagt diese CCH Pounder noch. Okay. Der Name ist mal Cheryl Andrews.
Cheryl Andrews.
Ja. Genau. Ja, und der Frank, der tut dann auch mal so kurz nochmal so ein kleiner Monolog halten und sagt dann auch noch, dass er versucht hat, den bei diesem Town Hall Meeting den zu reizen, aber wahrscheinlich hat er es ja nicht geschafft. Er sollte vielleicht, also wahrscheinlich hat er zu vorschnell auch gehandelt.
Der macht jetzt ein bisschen Sorge, dass das jetzt hier die Reaktion darauf war, ne? Habe ich den Eindruck.
Ja. Er denkt sich, es ist ein bisschen ein Fehler von ihm. Er hätte es vielleicht nicht machen sollen. Mhm. Oder er gibt vielleicht ein bisschen die Schuld, dass er das da provoziert hat. Und dann meint sie ja aber direkt, nee, das da war von langer Hand auch geplant gewesen. Das wäre so oder so passiert.
Genau.
Ja, dann geht es ja auch um die Botschaft wieder. Das spricht ja der Sheriff an. Und dann schaut der Frank so mit so einem kritischen Blick. Ist ja auch so ein Aquarium, das im Zimmer steht. Und sagt dann auch noch so nach dem Motto, ja, vielleicht hat er uns doch was hinterlassen. Und ja, der Frank, der nimmt sich dann irgend so ein, ich weiß gar nicht, Glas oder irgendwas.
Ja, das fand ich auch geil, das sah aus wie einfach so ein leeres Marmeladenglas.
Ich auch, der steht
und,
ja
und dann geht er, ich glaube, ohne Handschuhe und ohne alles, genau, ne, nimmt er dann einfach mal so schön so die Bolle raus, macht es dann noch in den Zellophansack rein und gibt es dann ins Labor.
Genau, ja. Und dann sind wir schon, nämlich apropos Wasser, dann sind wir nämlich im Schwimmbad von der Schule, glaube ich mal, ist es bestimmt.
Ja, Schule, Schwimmverein.
Ja, wahrscheinlich. Mhm. Also ist das wahrscheinlich dann auch auf diesem Gelände, gehe ich mal ganz
natürlich
stark
davon aus. Da ist alles hier.
Das ist alles wie ein Gallischendorf.
Ne? Genau. Wollte gerade sagen.
Ja, und dann laufen die da so ums Becken rum. Ja? Und da steht natürlich der Schwimmlehrer. Und der fragt dann auch natürlich gleich den Frank, haben Sie den Kerl gefunden?
Und der sieht schon so ein bisschen fertig aus.
Ne? Genau, ja. Da dachte ich schon, damals 2005 dachte ich, das ist der Täter.
Nee, viel zu offensichtlich. Da dachte ich mal direkt, das ist nie im Leben der Täter, weil der sieht genau aus wie Täter.
Genau, weil der ist total am Schwitzen und der ist total fertig irgendwie. Der spielt das auch super, ne? Du magst ihn komischerweise auch schon wieder irgendwie, weil er so, weiß ich nicht, der ist halt komplett durch, ne? Weil jetzt zwei seiner Jungs halt weg sind. Mhm. Und er sagt, er bietet irgendwie fünfmal an, dass wenn irgendwas noch ist, dann kann Frank ihn auch noch nachts um 3 anrufen, weil er unbedingt helfen will. Und Frank so, ja, alles gut. Und dann sind die eigentlich auch schon wieder weg. Und dann sagt aber Frank so ein bisschen, sag mal hier, der ist doch irgendwie auf Medikamenten, der hat seine Augen sind ganz auf und so. Und dann sagt der Sheriff Gerlach, ja, der hat es aber auch nicht leicht, weil sein Sohn wurde überfahren mit
Drogen, Frank.
Drogen.
Das ist Wahnsinn, wie der Frank immer alles gleich sieht, ne?
Ja, der nimmt Medikamente hier, Gelenke sind steif und hat Anzeichen dafür.
Genau.
Das ist Wahnsinn.
Genau, das ist, ja, aber vielleicht geht das sogar, weiß nicht, in Augen kann ich mir glatt vorstellen, dass du so ein bisschen was sehen kannst, aber dass es da total dunkel ist in diesem Schwimmbad, ne? Das ist ja, diese Folge ist ja wieder so eine Schummerfolge, weil in dem Zimmer eben auch, wo dieses Aquarium war, da war auch alles total dunkel immer. Stimmt. Die machen nie das Licht an. Mhm. Und im Schwimmbad,
das ist aber typisches Jugendzimmer in den 90ern.
Ja.
Ich kenne Leute, die hatten ihr Zimmer schwarz gestrichen. Ja, wollte gut, ich aber auch damals, aber ich hatte es nicht erlaubt bekommen.
Ja gut, aber jetzt, wenn die Polizei da ist, die könnte es ja irgendwie... Und dieses Schwimmbad ist auch so, da sind ganz lange Schatten, das sieht total super aus. Und du hast immer dieses dieses Wellen, diese Reflexion auf den Wellen, das ist immer auf allen Leuten drauf und so. Ne? Das ist immer alles so ganz spooky oder so. Also du bist sofort in Slasher-Country irgendwie. Du wartest einfach nur, dass der Killer aus dem Schrank springt irgendwie, ne? aus der nächsten Umkleide kommt. Und ja, wie gesagt, dann gibt es halt die Story, dass dieser Schwimmtrainer, wie ist der eigentlich? Burke, ne?
Adam Burke, ja, glaube ich, genau.
Coach Burke. Das ist der Coach. Dass sein Sohn halt überfahren wurde und Fahrerflucht und ganz tragisch und ganz schlimm. Und deswegen auch helfen will, aber er könnte ja auch der Killer sein. Also genau, spätestens jetzt sind wir nämlich echt in so einem Krimi, ne? Wo wir so merken, da sind wir eigentlich schon die ganze Zeit, aber spätestens jetzt ist es so, du hast so ein Muster, du hast jetzt Verdächtige irgendwie, du hast so ganz viele Clues.
So richtig, klassisch irgendwie raten, der Gärtner war es.
Genau,
Coach war der Butler. Also genau so präsentiert sich es jetzt hier.
Ja, genau, ne? Wir sind jetzt genau in diesem Genre mit dem Unterschied, dass irgendwie ist alles viel dunkler ist und irgendwie ständig was passiert, was aber gar nicht unbedingt von der Polizei ausgeht, sondern die machen ja alle irgendwie immer was. Also das ist irgendwie ganz, ganz extrem in dieser Folge.
Ja, die hat ein Pacing, das ist der Hammer. Also ich finde das auf den Punkt, aber ich finde es perfekt. Ne? Ich finde es keineswegs zu schnell. Nee. Ich finde es auch nicht zu langsam. Es ist wirklich so auf den Punkt.
Ja, also geschrieben ist diese Folge super von Spotnitz, muss man echt sagen. Wir sind jetzt, glaube ich, tatsächlich mal wieder ganz kurz zu Hause.
Auf einer Beerdigung sind
wir. Nee, Beerdigung. Ah, wo der Pfarrer, der wahrscheinlich der verschwundene Drilling ist.
Ja, genau,
zwischen, richtig. Zwischen Ed und Papa Comstock. Weil, ohne Quatsch, die sehen gleich aus. Es sieht fast jeder gleich aus in der Folge.
Was mir ja auch auffällt, also der Frank, der sagt ja noch im Schwimmbad, dass er sich jetzt mal ein bisschen in den Vordergrund spielen will und mit denen halt, ja, dass er merkt, ich werde beobachtet, dass der Täter, ne? Dass der merkt, oh, der ist hinten dran, der will jetzt hier mich fangen. Weil er stellt sich ja dann auch ganz demonstrativ, ja, mit seinen normalen Klamotten, die er ja anhat, mit seinen Erdtönen, weißt du, alle tragen schwarz, ne? Frank, der will auffallen.
Nee, der hat einfach nicht schwarz.
Er hat schon so einen eigenen Kleidungsstil, ne?
Ja, den hat er, ja.
Also heutzutage wird man sagen, der sieht aus, als ob er irgendwie kleinen Kindern auflauern würde und würde fragen, ob sie mal einen Hasen sehen wollen. Also das sieht schon sehr cringe aus,
ja,
heute.
Ja, sieht cool aus. Und dann sieht man ja auch den Frank dann ja in dieser Menschenmasse stehen. Der schaut sich auch die Leute so einzeln an. Und dann spielt sich bei Frank mal, das ist ja, der Folge ist wirklich sehr, sehr limitiert, spielt sich so wieder vor seinem geistigen Auge etwas ab, denn er sieht dann zum Beispiel den Pfarrer dann wie so ein Zombie oder ein alter Mann, eher so ein alter Mann. Also die wirken ja, alle sehen unwahrscheinlich alt.
Jetzt sehen alle aus wie der erste Doc Who, nur noch mal 10 Jahre älter.
Der erste Dr. Who, hab ich das richtig verstanden?
Ja.
Okay. Ja, und dann kommen wir nämlich ins gelbe Haus, Lennox.
Genau, da sind wir im gelben Haus. Ja. Und dann ist aber auch so, hier schon wieder so ein bisschen Hektik. Also, weil Frank sagt so direkt so, ich glaube irgendwie, ich habe so das Gefühl, der verfolgt mich. Oder da könnte wer sein. Und Catherine so, echt jetzt? Und er so, ah nee, ist alles okay. Und ist irgendwie so ganz seltsam. Und dann klingelt es auch schon eigentlich direkt. Und dann kommt der Nachbar. Wie heißt der nochmal? Der...
Ich weiß es auch.
Fällt jetzt aber ihr wisst schon, dieser Nachbar, der auch schon in der ersten Folge ist, wo wir immer das Gefühl haben oder das Gefühl haben sollen, dass der, also der ist ja sehr nosy, ne, der immer irgendwie wissen will, was Frank so macht, so, und der hat jetzt einen Brief bekommen, der offenbar bei ihm abgegeben wurde, aber wohl für Frank ist, weil auf Franks Name drauf steht, und natürlich und Frank dann so ganz cool, so, ja, vielen Dank, und macht die Tür zu, und der will natürlich sofort wissen, worum es da geht, unser
netter Nachbar. Der macht mir eher den Eindruck, dass er immer so noch ein Bierchen oder dass er immer so rein will oder so ein bisschen connecten will und Frank immer so komplett stur zumacht. Tür, ne?
Zu. Ja, und dann auch wissen will, was Frank halt tut, weil Frank hat im Piloten irgendwie was gesagt, dass er irgendwie Consulting macht. Ne? Und dann so, aber was denn für Consulting? Ne? So, ja, so halt so, was so anfällt halt. Ne? Und so sich überhaupt nicht in die Karten gucken lässt. Und ich glaube, es ist jetzt seine Lebensaufgabe, irgendwie rauszukriegen, was mein Nachbar denn so macht, jetzt aus der Perspektive von ihm kann ich es auch irgendwie verstehen, weil Frank ist auch so ein bisschen, der ist schon auch ein bisschen spooky, ne?
Und ja, und dann macht er halt macht die Tür zu und macht diesen Briefumschlag auf. Und da ist so eine Farbkarte drin, ne? Und zwar, so eine Musterkarte, also es ist grün und da steht so eine Nummer drauf und ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, dass das so eine Musterkarte ist.
Ja, ich auch nicht. Nee,
ich dachte eigentlich, das wäre irgendwie so ein U-Bahn-Ticket oder so, so ein altes, weißt du, was du so abstempeln musst oder so, ich habe es echt nicht verstanden, aber nein, es ist irgendwie so, keine Ahnung, Mint Green oder sowas, irgend so eine, Forest Green, glaube ich, was, ne, eine Farbkarte. Und das ist eben auch schon wieder echt eine interessante Szene, weil die von vornherein irgendwie auch schon wieder so ein bisschen spooky ist, weil eben Frank das Gefühl hat, da ist wer und dann kommt der Nachbar und der fragt und so. Es gibt halt keine Szene, also man merkt voll, dass vom Drehbuch wirklich jede Sekunde genutzt wird, irgendwas draus zu machen, ne?
Ja, es gibt keinen Stillstand. Es gibt absolut, absolut keinen Stillstand in der Folge.
Was mir jetzt hier aufgefallen ist, dass es mir immer schon mal aufgefallen, wenn Frank zum Haus geht, ne? Frank geht immer ganz langsam zum Haus, aber wenn er an die Treppenstufen kommt, dann die hechtet er immer so hoch und dann geht er wieder normal weiter. Das macht Frank irgendwie immer. Also das ist mir total oft schon aufgefallen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, weil da ist er plötzlich kommt dann so eine Action rein plötzlich und dann ist es wieder vorbei. Und das macht er bei jeder Treppe, die er irgendwie hat. Der kann keine Treppe langsam hochgehen. Er geht immer langsamer. Die Treppen, tadadam. Tadam. Ja, es ist. Genau, tadam. Ich hätte irgendwie der Soundtrack gesagt, du musst das so machen. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder zurück in hier, wie heißt das, Vista Verde?
Vista
Verde mit seiner Karte, beziehungsweise...
Man sieht jetzt die Nachbarschaftspatrouille.
Genau. Nachbarschaftspatrouille, was auch wieder so super ist, ne? Weil du hast ja normalerweise...
Das ist auch so typisch amerikanisch. Ja. Das gibt's bei uns auch nicht. Das gab's damals schon, allein bei Alf hatte ich das erste Mal richtig wahrgenommen. In der Folge mit der Einbruchserie gab's ja so eine Doppelfolge. Und da hatten sie ja dann auch so eine Nachbarschaftswache organisiert. Oder bei Sledgehammer gab's, glaube ich, auch mal so. Das ist so typisch amerikanisches Ding auch.
Genau, und aber, das ist nämlich auch die Sache, der Comstock, der, ich glaube, der sitzt der Comstock selbst mit dem Birkenbuehl sitzen,
genau,
glaube ich, zusammen. Genau, ne?
Und der Ed fährt dann gerade so nebenan und macht die Scheibe runter und da denkst du auch, ich sehe doppelt.
Da denkst du wirklich, die werden alle verwandt miteinander, ja. Stimmt.
Wie gesagt, das ist ja alles eine Community. Wer weiß, wie lange es die schon gibt. Und auf jeden Fall, was ich auch interessant finde, dann sagt halt der Comstock, sagt dann halt so, der zeigt dann seine Knarre. Der hat dann irgendwie so eine Knarre, die er immer auf seinem Nachttisch hat, aber nie geladen ist. Aber heute ist er geladen und so. Das ist nämlich auch die Sache. Die Amis haben ja halt immer Knarren. Und damit wird dieser Druck halt auch wieder so erhöht. Ne? Und das finde ich eben so interessant. Im normalen Krimi würde es die Szene ja gar nicht geben. Oder die würden beim Bier irgendwie sitzen und quatschen. Aber nein, die sitzen auf Nachbarschaftspatrouille. Die haben eine Knarre dabei. Und so, also wird wieder dieser Druck erhöht, was eben so geil ist an dieser Folge. Genau, und dann sehen die auch wen und rasen da zu diesem Haus. Und dann ist es aber irgendwie nur so ein Junge aus der Nachbarschaft.
Genau. Die haben ja den Schild. Richard heißt er.
Richard.
Die haben ja irgendwie oft ja bald.
Und springen auch noch über den Zaun mit aller Action.
Genau. Es wird
wirklich nasse Straße. Gut, es ist immer so. Ne? Jede Straße ist nass nachts, damit es reflektiert. Aber das ist wirklich, also, und das ist ja auch das mit dem Jungen, das ist ja völlig, es bringt ja gar nichts. Also es bringt die Story ja jetzt nicht weiter irgendwie. Also es hat ja keinen Payoff oder so. Das ist ja nur, dass jemand, der diese Curfew da irgendwie, also diesen, wie sagt man, diesen, ne, dass die darf, dass man nicht raus darf, diese Ausgangssperre,
genau.
Dass der keinen Bock drauf hatte. Aber trotzdem ist schon wieder so eine Action-Szene reingehauen und so. Das ist eigentlich ist da nichts passiert, aber es ist Wahnsinn, wie die das machen, ne?
Ja gut, aber die verfolgen ja den jungen Mann ja, wie die Verrückten, die hetzen den ja regelrecht.
Und genau.
Und dann fährt ja der Comstock, fährt ja den jungen Mann dann auch noch an. Ja? Also der liegt dann ja da und ist der dann eigentlich tot? Nee, oder?
Nee, der war nur schwer.
Gut.
Dann kommt Krankenwagen und dann kommt auch Frank und der Bulle und reden dann drüber. Und dann ist es auch so, dass der Comstock ist, glaube ich, auch ziemlich durch den Wind. Und der Frank fährt ihn nach Hause, ne? So war das doch.
Genau.
Und zeigt ihm dann auf diese Farbkarte und fragt, ob er ihm das irgendwas sagt oder so. Aber sagt ihm nichts und Frank weiß auch noch nichts. Das ist.
Dann ist aber Licht an bei den Comstocks. Weil da erzählt er ja noch Frank, dass er jetzt seine Frau wohl gebeichtet hat.
Ja,
und dass er jetzt allein ist, ne? Und deshalb fällt es ja dann so komisch, dass auf einmal Licht im Haus brennt. Dann gehen sie rein und dann sitzt Josh halt da. Also ja, doch, Josh heißt er, der Comstock-Junge, genau. Hat so ein bisschen auch einen blutverschmierten Mund und steht augenscheinlich unter Schock.
Genau. Und da ist übrigens auch ein ziemlich geiler, also in diesem Moment, wo die da ins Haus reingehen, wo natürlich auch nie das Licht angemacht wird, ist ja klar, da gibt es auch einen super geilen Soundtrack mit von Mark Snow, weil der hat in dieser Folge, hat das immer so einen leichten Terminator-Touch irgendwie, also das hat immer so was Metallisches irgendwie, so, das ist so dieses Tatatam oder so.
Ja, genau, dieses Tam-Tam, ja, genau.
Was später ein Payoff ist, glaube ich, auf das Geräusch, was Frank rausbekommt, wie er nachher auf den Täter kommt. Ich glaube, das hat das, da können wir gleich nochmal drauf sprechen. Ich habe so das Gefühl, dass das so die Idee ist. Das ist so ein ganz charakteristisches, ich finde das schon faszinierend, wie der Mark Snow immer von Folge zu Folge dann irgendwas hat, was nur in dieser Folge ist. Und wirklich diesen eigenen, und das ist so das Ding in dieser Folge, irgendwie so dieses, so metallisches, so Nachhallen irgendwie ist das immer, was der dann bringt. Und was kommt in dieser Action-Szene, ist mir das ziemlich aufgefallen. Die sehr atmosphärisch ist und ziemlich cool ist.
Ja, dann kommt ja auch in diese Szene noch wieder die Cheryl Andrews rein, die ja dann auch ein bisschen Screentime noch bekommt. Ja, und da geht es ja darum, warum die Jugendlichen eigentlich das Blut verabreicht bekommen. Und der Frank, der hat dann gleich auch wieder so eine Idee. Er sagt dann, der Entführer, der sieht sich so als Heiliger, denn das Blut ist ja irgendwo ein reinigendes Element auch. Und sozusagen werden dann die Unreinen, die das Blut trinken, damit gereinigt. Ist ja auch wieder ein sehr christliches Bild auch, ja, wie beim letzten Abendmahl.
Man sieht ja dann auch noch wieder quasi den anderen Jungen, der gefangen ist. Und dem wird ja auch wieder dann gerade Blut verabreicht.
Genau. Ja, das ist dann auch wieder in diesem Keller, wo wir noch gar nicht wissen, wo das genau ist, mit diesem blauen Hintergrundlicht. Ja, und der bekommt dann auch wieder etwas zu trinken. Und wird dann gereinigt.
Genau. Da sind wir eigentlich schon wieder zu Hause bei Frank mal, ne?
Genau. Weil
dann kommt nämlich tatsächlich mal Hightech, dass der mal wieder sein Modem benutzen darf.
Er löscht gerade seinen Browserverlauf.
Genau. Und kriegt irgendwie auch Infos und kriegt halt raus, dass letztendlich diese Farbkarte, dass das eigentlich das Auto ist von dem Menschen, der den Sohn vom Coach überfahren hat. Und
sie finden noch raus, dass die Fische im Aquarium, dass die tot waren, weil, was war es, auch Scotch oder was war drin, ne?
Genau, Scotch, ja.
Single Mold.
Ja, Single Mold.
Genau.
Yeah. Ja. Und dass die Farbkarte dann, das kriegt dann die Cheryl Andrews raus, also die ist nicht nur Gerichtsmedizinerin, die kann alles.
Ja,
die kann auch Farben auslesen, denn sie sagt, das ist Waldgrün, Code 528. Da dachte ich auch, ja, Wahnsinn, also.
Wobei, das kannst du bestimmt einfach nachgucken, oder?
Das gibt's, glaube ich, schon so, weil das ist ja bei jedem Auto, auch bei uns, gibt's jetzt von jedem Hersteller zu jeder Farbe einen Farbcode. Ja, also das ist jetzt.
Nee, nur, dass die Gerichtsmedizinerin das rauskriegt, das habe ich gemeint. Also,
ach so,
ja. Ja, das ist wieder, fand ich wieder spitze.
ja, genau.
Die sprechen dann auch, die telefonieren ja noch länger und die Cheryl Andrews und der Frank. Und der sagt dann auch noch, wir haben irgendwas übersehen. Das sagt er ja auch noch, der Frank.
Das sagt er eigentlich jede Folge.
Ja, stimmt. Ja, da muss er dann auch gleich auf die nächste Szene schieben.
Genau,
das
genau. Sehen. Ich glaube, es war genau andersrum.
Nämlich sehen wir wieder das Haus der Familie Bergenbuehl. Ach, die Namen sind einfach.
Ein Name wie Silbergang, würde Gregor jetzt sagen.
Also, das ist die erste Folge, wo ich wirklich dauernd überlegen muss, wie heißen die Schauspieler. Also, beziehungsweise wie heißen die Charaktere.
Figuren, ja.
Also, wenn ich jetzt als Buch das jetzt lesen würde, ich glaube, ich würde irgendwann aufhören.
Ich glaube, da geht das, wenn du es liest, glaube ich. Aber die zu merken oder so.
Gerade Sidetrack hat man das überhaupt erwähnt. Die Folge gab es ja als Roman. Und die wurde nur in Deutschland, Italien und Japan veröffentlicht.
Genau, das habe ich auch gesehen. Genau, das war wohl so, dass in Amerika gab es schon zwei Millennium-Romane und danach wurde das eingestellt, weil die Amerikaner wohl nicht lesen oder so, keine Ahnung. Aber dann hat dieser Autor, dann haben sie diesen hier, Victor Coman oder so heißt der, den haben die angeheuert, das ist so ein Mystery-Autor, ich habe vergessen, wie sein, der hat ein Buch geschrieben, was auch in Deutschland bei Heine rausgekommen ist und so, Und der hat es halt geschrieben. Und das Krasse ist, das ist dann in Deutschland, also die haben dann nämlich, wie du schon sagst, dann irgendwie im Ausland die dann trotzdem rausgebracht. War ja egal, war ja schon geschrieben. Und dann hat der VGS-Verlag hat das in Köln rausgebracht. Und das hat 98 erst. Und als dritten Millennium-Roman. Der ist 342 Seiten lang. Und das ist echt, genau. Und steht auch noch so geil drauf, nach einem Drehbuch von Chris Carter, was absolut nicht stimmt. Chris Carter, das Drehbuch, worauf ich geschrieben habe, sondern Frank Spotnitz. Aber ich finde es schon total interessant, dass A, diese Folge ausgewählt haben und B, es wäre echt mal interessant zu lesen, weil dieses Ganze zwischen den Zeilen, das ist natürlich total dankbar eigentlich. Das kannst du ja gut aufblasen, sage ich mal.
Ich wollte gerade sagen, ne? Ich glaube, die Folge ist für so einen Krimi-Roman zu schreiben unheimlich dankbar.
Ja.
Weil es ist genau, wie wir eben gesagt haben, wie du auch gesagt hast, es ist so ein typischer, wer ist jetzt der Mörder-Krimi ab einem gewissen Punkt.
Genau, weil das haben wir ja auch alles noch so ein bisschen unter den Tisch fallen. Es kommt ja langsam dieses Muster, ne, dass wir so merken, aha, da ist das dieses eine, das war dieses Fremdgehen und der hat es dann aber zugegeben, also ist der eine Junge zurückgekommen. Bei Kirk war es aber nicht so, da waren diese zerrissenen Dollarnoten und offenbar hat es der Vater da irgendwelche Geldsorgen oder so. Der hat es aber nicht zugegeben, also ist der jetzt tot. Und jetzt ist noch die Frage, was ist denn jetzt mit Birkenbuell? Weil sein Sohn ist ja auch entführt worden beim wehenden Vorhang irgendwie und er ist jetzt im Keller. Mhm. Und du hast halt so, das ist nämlich genau das ist so typisch Krimi. Genau. Du hast, das ist wie so eine typische
Krimi. Das ist so Mord auf dem Nil oder,
genau, weil du
oder
hast,
eine
du
Leiche einfach, zum du
hast,
Dessert.
Genau, du hast eine gewisse Anzahl von Figuren und alle haben ihre Geschichte. Ne? Und das ist wirklich was ganz besonders ist jetzt für Millennium an dieser Folge, weil die anderen Folgen sind eigentlich nicht so.
Nee, absolut nicht. Absolut.
Und das ist nicht raus. Es ist aber echt interessant, weil das ist eigentlich so ein bisschen das falsche Genre eigentlich. Also, und es wird dann aber nicht erzählt wie ein Krimi. Ne, es wird eben nicht, der Typ wird jetzt nicht vorgeladen und es wird jetzt nicht und mit dem Anwalt und hin und her und groß recherchiert oder so, sondern das läuft immer so ein bisschen, sondern stattdessen sind diese Figuren da auf ihrer Nachbarschaftswache und machen irgendwas oder hören irgendwas und rennen
und keine richtigen Indizien. Ne? Mhm, es ist bei so einem typischen Krimi, gäbe es jetzt noch überall so Indizien, die man sammeln würde. Ne? Und dann kann man sagen, das passt aber auf den oder das könnte aber eine Spur sein, die führt auf den und den. Und das ist hier nicht der Fall, das stimmt.
Wobei wir es ja ein bisschen, jetzt haben wir es ja ein bisschen mit diesem Grün da, mit dieser Farbe von dem Auto.
Ne? Ja gut, ganz ohne geht's auch nicht.
Genau, ganz ohne geht's auch nicht. Und dann sehen wir auch sofort, dass in Birkenbuell so ein Auto halt fährt. Das ist ja auch, glaube ich, sofort, wenn sie den dann verhaften.
Ja, weil das Auto ist ja auch genauso grün wie die Farbkarte.
Genau.
War ja auch einfach so doof, das Auto immer noch zu haben. Und aber das sind ja andere Sachen. Ich glaube, es wäre auch zu kompliziert, wenn man das jetzt. Wir nehmen jetzt genau die Leute, die kein grünes Auto haben, weil die ein grünes Auto hätten, die können es ja schon gar nicht sein. Aber Birkenbuell hat ein grünes Auto und der ist es möglicherweise. Er selber sagt aber nichts dazu. Ne? Mhm. Die wollen ihn halt dazu, genau, die erklären ihm halt auch noch, hey, da ist das die Schuld der Väter oder was auch immer.
Genau,
Und die anderen, also du kannst deinen Sohn retten, wenn du sagst, was los ist. Und wie los? Bei mir ist nichts los, bei mir ist alles gut.
Genau, aber Frank sagt ja auch noch, sie sind doch der einzigste Vater, dem der Entführer noch keine Botschaft auch geschickt hat. Also er konfrontiert ihn ja auch dann damit auch, ja.
Ja, aber dann findet man ja direkt eine Botschaft. Dann kommt ja die Sache mit diesem Football.
Ja, genau. Dieser Football, der dann, wenn man drauf drückt, dann das ganze Blut rausläuft.
Und so aus diesen Initialen. Ne?
Ja, also dieses Gequietsche auch noch von diesem Football. Ach, das ist so ekelhaft. Also da, ich bin eigentlich, was Blut angeht, gar nicht so ein Memme, aber da irgendwie war so, ach.
Ja, es sah schon irgendwie so obskur aus. Ne? Ja, das war einfach falsch.
Doch, einfach Horrorfilm. Also das war auch wieder völlig Horrorfilm. Und aber Frank, ganz cool. Ich finde, du konntest überhaupt nicht sehen, dass der hat diesen Football natürlich aufgenommen. Der muss natürlich schwer gewesen sein. Ne? Der hat wahrscheinlich so gemerkt, es schwabbelte was drin rum. Aber von außen hast du da nichts gesehen. Also es ist halt so ein Football, wo eben so Initialen reingeritzt sind. Aber, und dann drückt Frank halt da drauf und dann kommt da irgendwie das Blut raus.
Ja, die sind irgendwie so reingeprickelt anscheinend.
Und das machen sie auch, glaube ich, direkt noch so ein Indizien.
Genau, dann sagt der Frank auch hier, ne, ich brauche hier mal so eine Bag, ne, und dann das so da reingibst. Und das ist total cool. Also
was auch totaler Quatsch ist eigentlich, ne? Man würde es einfach den so mal so da reinpacken und nicht noch draufdrücken eigentlich, aber glaube ich, also, aber das ist natürlich viel cooler, das so zu machen.
Das ist einfach frisch gepresst.
Genau, das ist wirklich so frisch gepresste Orange irgendwie, ne? Und wirklich, und die geizen auch nicht mit dem Blut. Also es ist jetzt nicht überhaupt so, dass du blutige Leichen hast hier, ja, aber du hast eben dieses, und immer dieses eklige, dickflüssige Blut.
Ja.
Irgendwie.
Ja, ja.
Es hat sowas von Gelee, ne? Und es hat auch so ein bisschen, es sieht auch irgendwie auch gut aus, das Rot. Es hat so Foodporn-Qualität, finde ich. Es sieht sehr schick aus irgendwie.
Gute Qualität.
Es ist schon schick fotografiert, muss man sagen. Also es ist schon, aber naja. Und sie, genau, aber der Birkenbuhl sagt nichts nach wie vor und denen läuft so ein bisschen die Zeit davon. Die sind jetzt in dem Haus und denken so, hey, was ist denn da los? Dann wird er auch verhaftet, die führen den dann irgendwie ab. Da gibt es auch noch so eine Sache, dass dann dieser
der Rechtsverdreher
mit dem,
ja.
Der ist jetzt so der Einzige, der so typisch hier mal immer
ein Winkeladvokat. Ein
Winkeladvokat. Ja, genau. Muss der denn wirklich mit Handschellen abgeführt werden und ja, so genau. Und ja. Und mein Mandant sagt und so, und dann sagt er irgendwie in der, dann sagt der Cop so, ist mir egal, selbst wenn ihr Mandant der König von Preußen ist.
Ja, da dachte ich auch, oh, das ist bestimmt wieder eine falsche
Version. Genau, und das heißt im Original, sagt er nämlich The King of Russia.
Ah, The King of Russia,
ja. Und ich find's immer total lustig, wie die das dann teilweise übersetzen. Also ich meine,
naja. Dann stehen vor der Tür stehen dann so die ganzen konservativen Golden Girls, ne?
Ja, genau.
Die so richtig zuschauen.
Das hab ich genau gewusst. Ich hab's genau gewusst, nach dem Motto.
Genau so, ja, genau so.
Da guckt er an, wie er schon guckt. Ja.
Ja, genau, und dann haben wir einen, nämlich den, wie heißt er noch, der aus der...
Ed Petri oder...
Ja, genau. Der sagt, ach echt, ne? Und hätte ich jetzt nicht gedacht und steigt irgendwie sein Auto und fährt weg. Das sehen wir irgendwie noch.
Mhm. Ja, alle sagen dann noch, es ist unvorstellbar. Und dann sehen wir wieder in dieser gleichen Szene
die Schuhe. Also, das ist mir nicht aufgefallen bis jetzt.
Ja.
Ungelogen. Das ist mir eigentlich hier... Jetzt ist ja schon klar, dass er anhand von den Schuhen.
Ja,
das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, nämlich in der Recherche für diese Folge, da habe ich nämlich auf der einen oder anderen Seite nämlich das nämlich gelesen.
Okay.
Deswegen ist mir das dann auch aufgefallen und habe man da wirklich darauf geachtet, weil man wird wirklich, man sieht von Anfang an eigentlich, wer der Täter ist. Das ist genial gemacht eigentlich.
Mhm. Ja, eigentlich weil, schon.
Ne, für mich war es am Anfang der Schwimmlehrer. Also, also ich habe den über Verdacht gehabt, natürlich.
Naja. Ja, jetzt geht es wieder in die Birkenbuhl Resistance.
Genau. Und am späten Abend irgendwann so um 19 Uhr rum. Ja, weil da alles dunkel und
schummrig.
Feucht, wie immer da in Washington.
Wo ich jetzt aber nicht ganz verstanden habe, warum ist der eigentlich abgeführt und jetzt ist er wieder da? Also irgendwie ist das auch so ein bisschen...
Nee, sie wollten wahrscheinlich den Täter...
Den kriegen. Täter, ne? Genau, das habe ich auch überlegt. War das die Diskussion mit, ist das notwig mit den Handschellen? Ich habe es nicht so
ganz... Nee, das war morgens war das noch. Jetzt an dem, ja, genau. Das war der Rechtsanwalt, der das dann noch gesagt hat.
Genau,
der hat dann gesagt, ne, wenn der König von Preußen wäre, bla bla bla.
Genau. So, und dann klopft sie an der Tür, dann kommt hier der Schwimmtrainer-Coach und hat ein Mixtape in der Hand.
Genau.
Ja, das hören sie sich dann an.
Genau. Und da kommt ja so nach dem Motto, ne, dann hört dann die Stimme des Sohnes, Dad, ich habe Angst und so. Und dass es ihm gut ginge. Und der Vater der sitzt dann da und hält dann auch, glaube ich, noch die Hände vors Gesicht und weint dann nur.
Genau, und dann sagt er ja so, es ist schon gut, ne, dass er sich so gestellt hat, so mehr oder weniger. Mhm. Aber er muss halt noch richtig leiden. Und er hat noch nicht genug gebüßt für die ganze Sache.
Ja, und die hören dann natürlich auch gleich wieder was raus, ne? Die Cheryl Andrews ist ja auch in dieser Szene dabei und sie sagt dann auch gleich, das ist auch ein Echo, das ist ein großer Raum mit einer niedrigen Decke.
Ich würde echt sagen, die Folge hat auch einen Haufen Klischees bedient, ja, ne?
Genau.
Weil das ist ja auch in tausend gefühlten Krimis sieht man sowas, wenn irgendwie so ein Band, irgend so
ein
Ding kommt an, hört mal, hört erst Geräusch, ja, ich weiß genau, wo es ist, das ist die und die Baustelle oder. Das ist
der Bahnübergang.
Das ist die und die Filteranlage von dem Chemiewerk, oder?
Ja. Da ist sie halt wieder voll Krimi plötzlich, ne?
Ja.
Das ist ganz seltsam. Genau, und dann sagt Frank, ich weiß, was das ist, das Geräusch, und dann sind das, das wird ja, glaube ich, gar nicht gesagt, man sieht, man hat dann so einen Schnitt auf das Schwimmbad und man sieht diesen
Sprungturm. Genau, die Filteranlagen.
Filter?
Oder? Ja, ich glaube, das sind die Filteranlagen, die er da hört, die das Chlor ins Wasser reinpumpen.
Genau, diese Pumpen wahrscheinlich, ja. Das hört dann der Frank wieder raus.
Ich dachte, der hätte den diesen Sprungturm gehört oder so.
Aber dann wären ja Leute gerade da gewesen immer,
die ja, stimmt,
so,
auch wieder.
So eine Arschbombe gemacht hätten oder so.
Weil das dachte ich nämlich, ist die Idee gewesen von dem Max Snow Soundtrack, weil das klang irgendwie total, dieses Rattern von diesem Sprungturm, der irgendwie auch ständig kam, das klang irgendwie auch so wie dieser Soundtrack, den er irgendwie hatte. Aber kann sein, dass das wieder, wie gesagt, diese Folge ist so schnell.
Wahnsinn, ja.
Auf jeden Fall gut, Filteranlage auch gut. Ist auch völlig egal eigentlich. Ja. Vieles ist eigentlich völlig egal. Wir sind ja im Schwimmbad, gehen dann irgendwie runter in den Keller, versuchen das Licht anzumachen und dann kommt irgendwie, das Licht funktioniert nicht. Das fand ich gut. Da haben sie wirklich mal gesagt, dass sie wenigstens versucht haben, Licht zu machen und es nicht ging. Und sie sind halt wieder durch den Keller, durch den dunklen Keller gelaufen. Und genau, wir haben den Jungen dann da irgendwo, dieser Keller muss ja eigentlich total klein sein, er wirkt so ein bisschen, als wäre er 5 Parkhäuser groß der oder
ist
so.
Ja, das ist auch nicht so, weil ich war mal beruflich in Hallenbad, auch quasi drunter und damals ein Problem mit dem Telefonanschluss gab und da hatte ich so eine Filteranlage wirklich mal gesehen live und das ist nicht klein, also das war schon ein Riesenraum gefüllt drunter, ne? Wo dann Pumpenanlagen und so drunter waren. Also das sollte man nicht unterschätzen.
Ja, schon, aber wenn die doch alle da reingehen, die laufen halt irgendwie ständig, also die trennen sich
die
alle
trennen
irgendwie
sich,
so.
Ja,
genau. Ne? Und dann denke ich mal so, wie groß...
Ja gut, das stimmt, also so verwinkelt ist es, ne? Wobei, vielleicht ist es ja eine größere Halle, es sind mehrere,
ja.
Nicht Schwimmer, Taucher,
Kinder. Ist noch alles so Sachen, die kannst du noch so auseinandernehmen, in der Folge stören die überhaupt nicht. Also das ist so, einfach mega spannend, weil die dann da alle durchs Dunkel rennen und es halt darum geht, den Jungen zu retten. Und wir immer noch nicht wissen so genau, wer dieser Killer ist eigentlich.
Ja,
ne?
Und man sieht ihn ja dann kurz drauf jetzt, ne? Also spätestens jetzt weiß man ja, wer es ist. Und wie gesagt, ich wusste es erst beim dritten Mal, als ich die Folge geschaut habe, ne? Wo ich dann eindeutig identifizieren konnte, genau, dass es nicht Papa Comstock ist.
Papa Comstock. Weil nämlich die Cheryl Andrews, die geht ja noch dann auch wieder an so einen,
eine Kühlbox.
An eine Kühlbox, genau, wo dann wieder Blut drin ist. Mhm. Und dann kommt ja von hinten dann gleich das bekannte Gesicht, nämlich der Edward Petey, angelaufen und hat dann diesen Schocker wieder in der Hand und der schockt die Andrews mal knallhart, die fällt dann auch zu Boden und dann kommt Frank so wie so ein japanischer Sumo-Ringer, ist ja vielleicht aufgefallen, dass er so die Hände ausfährt und dann so nach rechts, links geht und dann versucht den Edward Petey irgendwie unter Kontrolle zu bringen.
Also da könnte man auch so diese Stressmucke einspielen. So Gegner
da kämpfen. Stressbucke? Was ist Stressbucke?
Ja, dieses.
Ja, und dann wird natürlich gleich gezeigt, dass dieser Petey, was der für ein Menschenbild hat und dass er ja alle reinigen möchte. Ne? Da hält er noch so einen Vortrag und er will doch allen nur helfen, weil er sich ja Sorgen macht und er ist der Einzige eigentlich. Und irgendwann von der Seite kommt dann der Cop, der Sheriff, an der Gerlach. Und hält dann die Pistole hoch.
Und Petey hält immer noch diesen Elektroschocker, ne?
Genau, ja. Den sieht man auch noch mal kurz, diesen Elektroschocker auch. Ja, und der Petey lässt sich dann eigentlich anstandslos eigentlich verhaften, ne? Das geht dann ruckzuck. Also das hat mich auch gewundert. Ich dachte noch, zum Schluss jetzt wird er vielleicht noch erschossen oder irgendwas. Oder
ja, aber das wird ja so angedeutet, ne? Weil der hat ja schon, während er so redet, hat er immer diesen Elektroschocker, den er noch so hochnimmt. Mhm. Und dann sagt er auch, hey, lass das Ding fallen, ne? Und das macht er aber eben erstmal nicht. Und ich finde, da ist es schon so, wo du nicht ganz weißt, ob er nicht doch noch erschossen wird oder sich opfert oder in die Waffe läuft oder sowas. Ja. Aber dann lässt er dann irgendwann fallen und dann ist es okay. Mhm. Und dann wird er so an die Wand gedrückt. Und sagt aber, er hat irgendwie trotzdem gewonnen. Der freut sich halt, weil er sagt, ich habe trotzdem die Seele des Jungen gerettet oder sowas. Mhm. Ne? So erzählt er dann irgendwie. Und dann rennen die ins Haus vom Birkenbuehl.
Ja. Genau.
Und dann Frank rennt ins Schlafzimmer und dann hier der Gerlach irgendwie hinterher und dreht sich um und dann fährt die Kamera so zurück und er hat sich im Schlafzimmer aufgehangen.
Ist euch was an der Szene aufgefallen, wie asozial das eigentlich ist? Weil der Polizist, wo vor der Tür steht, der Frank fragt doch noch, wo ist denn der Birkenbuehl? Und dann sagt der Polizist so ganz trocken da drin, stell dir mal vor, du kommst jetzt irgendwo hin und da fragst du, wo ist denn der Meier? Und der sagt, oh, der ist da drin, du kommst da rein und der hängt am Balken. Also, das fand ich irgendwie, der lässt ihn einfach da mal voll in sein Verderben laufen, weil wir sehen ja dann auch, dass Frank...
Ja, die Frage ist jetzt, hat der Polizist das schon gewusst, oder?
Ja,
ist der vielleicht davon ausgegangen, nee, der sitzt oben in seinem Zimmer, weil der halt nur sollte vielleicht Acht geben, dass er nicht wegläuft, oder weil er war ja irgendwo in Untersuchungshaft dann ja irgendwo doch noch.
Genau, weil es wirkt schon so, als würden die beiden nicht wissen, dass die da sind. Und ja, aber es ist das fängt ja schon damit an, dass man mit Petey, woher weiß der eigentlich, dass er tot ist? Also ich meine, ne, das ist so, der kann das ja dreimal geplant haben, aber dass
das ist ein Logikloch.
Das stört auch wieder in der Folge nicht. Ne? In der Folge ist es eigentlich voll cool, dass da noch was draufgesetzt wird, finde ich. Also ich finde, in der Folge geht das so schnell. Aber eigentlich macht das keinen Sinn. Der hat ihm zwar nahegelegt, dass er sich umbringen soll, aber dass er kann eigentlich nicht wissen, dass der schon tot ist. Ne? Dass das wirklich funktioniert hat. Also er wird ihn halt nicht angerufen haben und gesagt, übrigens, ich bringe jetzt, ich hänge mich jetzt auf am Ventilator. Klack, ne? Sondern der kann es nicht wissen. Er kann auch nicht, es ist unwahrscheinlich, dass er noch da war und dann erst in den Keller gegangen ist oder sowas. Keine Ahnung, es macht eigentlich keinen Sinn. Er kann das eigentlich nicht wissen. Und genauso macht es eigentlich auch keinen Sinn, ich würde es auch so sehen wie der Micha, dass die Bullen das nicht wussten. Aber dann ist auch schon wieder die Frage, weißt du, wieso haben die da nicht angerufen und gesagt, hey, guckt mal nach dem oder so, ne?
Ja.
Sondern nein, unsere beiden Helden. Aber das geht dann wieder so schnell, dass eben dieses Haha, ich habe gewonnen, beziehungsweise er sagt ja nicht, der Killer sagt ja nicht Haha, ich habe gewonnen, sondern er ist ja total erleichtert. Das ist ja eigentlich unser Good Guy, ne? Den ja keiner. Aber
das hatte der ja schon in der Angel-Folge festgestellt. Die können sich anscheinend teleportieren. Ne?
Ja, genau.
Die können so schnell von Port A nach B.
Genau. Man ist immer noch schneller
wie der Anruf.
Deswegen hat man halt auch den höheren Dienstgrad, weil man das kann. Und die
Fußball kann das Reichweite. Halt nicht.
Genau, ja, man hat einfach mehr
Reichweite durch Dienstgrad.
Genau. Aber das ist einfach, ich finde, das ist ein total krasses Beispiel von, man hat des Effekts wegen halt alles so gemacht, aber das ist so schnell und der Effekt funktioniert aber so gut, weil ich finde es an sich cool, dass der Killer nicht erschossen wird. Ich finde es cool, dass der Killer am Ende sagt, hey, ich hab ja mein Ziel erreicht, aber auch gar nicht so sondern eben so total erleichtert ist, dass er den noch gerettet hat im Prinzip, also das so pervertiert und dann zack, Schnitt und dann bist du am Schluss und dann kommt nur, boah, wie konnte das hier passieren? Also ich finde, das kommt einfach gut.
Was ich auch cool finde, ist, dass der Frank damals so richtig menschlich auch dargestellt wird, weil der bleibt ja dann in diesem Zimmer mal kurz stehen, atmet dann auch mal tief durch und weil er sieht ja den Mann da am Balken baumeln und setzt sich dann direkt gleich auf den nächsten Stuhl und man merkt, also die Knie werden weich und er schaut dann den Leichnam sich nur an und sagt dann auch, ja, wie konnte das hier passieren? Ne? Also das sagt ja nicht er, das sagt ja der Polizist im Hintergrund.
Genau, weil er sagt eigentlich gar nichts.
Er sagt gar nichts.
Da kommt doch kein dummer Spruch mehr.
Genau.
Das lässt man einfach so stehen.
Ja, genau, das lässt man einfach so stehen und deswegen ist die Folge richtig gut geschrieben. Also das muss man echt sagen. Also.
Und die Folge ist zu Ende, ne?
Das die Folge ist, ja. Also, und es ist, wie gesagt, so kurzweilig. Ich hatte noch gerade geschaut, weil eine Sache hat mich jetzt noch tierisch interessiert, wo ich wieder diesen Anwalt gesehen habe. Ne?
Ah.
Der ist mega bekannt eigentlich, Fred Henderson. Der hat auch bei Akte X mitgespielt. Der hat bei Arrow, bei Flash mitgespielt, CSI. Also der hat unheimlich viele Rollen auch gehabt, weil der kam ja auch mega bekannt vor gerade.
Okay.
Fred Henderson.
Also da bin ich jetzt gerade mal überlegen, also welche Folge das war bei Akte X, weil ich kenne die ja eigentlich alle eben auswendig. Okay.
Gut.
Aber hier hat er jetzt auch nur eine Szene gehabt, also deswegen.
Ja, deswegen.
Der war wahrscheinlich auch gerade in der Nähe. Ne?
Ja.
Abgegriffen wieder.
Das Akte X-Set dreht irgendwie zwei Türen weiter und dann gehst halt mal schnell da rein und nimmst den Trenchcoat.
Ja, komm mal gerade mit. Da hast du auch nicht viel zu sagen.
Genau. Mach einfach das, was du immer machst.
Genau.
Bei Smallville hat er mitgespielt, Stargate, SG-1 hat er mitgespielt, Final Destination 2, G.I. Joe, also der hat, das ist auch so Hans Dampf in allen Gassen.
Ja, total.
Ja cool. Auf jeden Fall, also Folge, ich muss wirklich sagen, die war echt gut.
Ja, kurzweilig, schnell, also man hat eigentlich auch kaum Zeit gehabt, mal richtig durchzuatmen, weil 42 Minuten, glaube ich, waren es wieder. Die waren so schnell rum.
Ja, es ist eigentlich wieder so ein Paradoxon, ne? Weil eigentlich passiert nichts und es passiert doch so unheimlich viel.
Weil man so tief in der Geschichte dann drin ist,
glaube ich auch.
Dann geht die Zeit ja sowieso schnell herum.
Ja, was ich auch, das ist ja, ich meine, es gibt unglaublich viele Sachen, die machen eigentlich keinen Sinn. Also zum Beispiel der Killer an sich, der macht überhaupt keinen Sinn, finde ich. Also das ist so, was aber überhaupt nicht stört in der Folge jetzt, ne? Also das ist nie unspannend oder so. Aber wenn du mal so drüber nachdenkst, ich meine, warum der jetzt so tickt, das weißt du alles nicht. Auch so überhaupt, warum sieht er jetzt diese Unreinheit, die er da, oder diese Sünde, die er da irgendwie bekämpfen muss? Wieso überhaupt so? Dann auch die Frage, woher weiß er den ganzen Scheiß eigentlich?
Also, das auch. Dann, es geht ja, die Folge heißt ja jetzt auch bei uns hier Sünden der Väter. Ne? Und geht ja irgendwo, ich sag mal so, das Kernziel von ihm ist es ja eigentlich anscheinend hier, dass der, wie heißt er noch hier, der Brockenpuel, dass der zugibt, dass er damals dieser Fahrer war, der das Kind umgefahren hat. Oder der war doch, glaube ich, sogar dann der Sohn vom Schwimmlehrer.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Sondern dann denkt man ja irgendwo, okay, dann hat er es ja eigentlich mehr darauf abgesehen. Aber im Umkehrschluss, ne, er tötet ja auch wirklich, weil wie gesagt, der eine Junge, dieser Kirk Orlando, stirbt ja dann und der hat ja eigentlich mit der Sache gar nichts zu tun. So mehr oder weniger. Weil der war ja in keinster Weise wegen irgendwas schuldig. Ne? Es geht ja eher drum, wie gesagt, so um diese ganze Community an sich. Also das ist alles irgendwo ein bisschen nebulös.
Der ist so ein bisschen schon so dieser Baukasten-Serienkiller. Der einfach so, der ist halt irgendwie verrückt. Der hat irgendwie so ein paar coole Clues, die aber eigentlich nur dazu da sind, diesen Krimi aufzulösen. Irgendwo.
Stimmt, eigentlich hatte Frank doch recht. Er ist verrückt. Er ist einfach nur bekloppt.
Das war doch genau ironiefrei. Genau. Und
es war eigentlich ganz eine intuitive Kompetenz.
Genau.
He's crazy. Zu dem Thema Blut gerade noch mal, weil das ist ja wirklich ja so, die so eine tragende Rolle eigentlich auch spielt, habe ich manchmal ein bisschen recherchiert und konnte dann auch den Kreis dann auch zu dieser Millennium-Folge dann irgendwo ein bisschen schließen. Und zwar habe ich mich mal ein bisschen eingelesen. Also Blut, das tut ja eigentlich normalerweise so eine Art Faszination auslösen. Ne? Also wirkt aber trotzdem gleichzeitig irgendwo natürlich abstoßend auf viele Menschen. Und da habe ich gelesen, dass es zum Beispiel Naturvölker gibt, die ihre Frauen während der Menstruationsphase zum Beispiel aus dem Stamm absondern. Müsst ihr euch mal überlegen. Also das sind solche Dinge wie dass auch oft früher zum Beispiel Vieh vorm Ort geschlachtet wurde, ausbluten gelassen wurde und dann wurde es wieder zurückgebracht, um es dann zu verarbeiten und ja zu verspeisen natürlich. Aber trotzdem gab es ja dann auch dieses Blut, das hat ja da Zauberkraft oder gewisse Mächte wurden ja auch zugesprochen. Viele Religionen hatten das ja auch heute noch im Einsatz, zum Beispiel beim Voodoo gibt es das ja immer noch, ne? Wenn die dann irgendwelche Tiere schlachten. Oder in vielen Glaubensrichtungen, wie zum Beispiel in unserer, ne, Christentum, da ist es ja so, da hast du ja den Messwein, der ist ja. stellt ja sozusagen das Blut dar und das soll ja auch reinigen, die Seele, den Körper.
Ja, oder Zeugen Jehovas lehnen ja zum Beispiel Bluttransfusionen komplett ab. Ne?
Genau.
Ja, auch das ist schon in vielen Religionen ein zentraler Bestandteil.
Dann habe ich auch gelesen, dass zum Beispiel bei den Medici, diese Familie aus Florenz damals, so zwischen 15 und 18. Jahrhundert ungefähr, die haben die ja sogar im Blut gebadet, ja, also dass sie schön bleiben und jung bleiben. Und dann hat man so irgendwo, hat sich dann dieser Kreis dann zum Millennium für mich geschlossen, weil der will ja den Tätern, also der Täter will ja den jungen Leuten dieses Blut verabreichen, um sie wieder zu reinigen, denn Edward Petey, ja, der ist ja derjenige, der alle Sünder im Auftrag von Herrn reinwaschen muss. Das ist ja sein Ding. Und in Anlehnung an das letzte Abendmahl natürlich. Und dadurch wird er natürlich rechtfertigen, ja vor der Polizei natürlich, ja in seiner persönlichen Weltanschauung, dass er das machen musste. Das ist sozusagen, das war der Auftrag von Gott, die Leute halt von den Sünden zu reinigen. Und die Sünde, die Eltern ja angerichtet haben, wieder reinzuwaschen. Und alles in allem, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir das, wie dieses Bild dann wirklich so gut gefallen, hat dann für mich auch zum Schluss das Ganze dann so abgerundet, dass ich diese Folge auch wirklich top finde und muss auch wirklich sagen, Daumen hoch. Es ist nicht die beste Folge, aber das hat dann wirklich dem nochmal so, das Ganze nochmal so unterstrichen, finde ich, für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht.
Ja, das ist, man kann unheimlich viel, wie soll ich sagen, selbst rein interpretieren. Und es passt irgendwie auch ganz vieles. Ne? Also nichts ist irgendwo komplett abwegig, was man sich da zurechtspinnt. Auf der anderen Seite, so wie Lennox eben gesagt hat, ja, eigentlich, es gibt schon einen Haufen Logiklöcher jetzt im Nachhinein betrachtet. Ne? Ja. Nee, ja. Gerade dieses, woher weiß er, dass Birkenbuehl tot ist. Das hat jetzt gerade vieles entzaubert von dem, was ich vorher gut fand an der Folge.
Da habe ich aber auch was dazu gelesen. Und zwar hat der Frank Spotnitz viel zu viel geschrieben. Und da, ich weiß nicht, ob es der Chris Carter war. Also einer hat dann gesagt gehabt, das musst du runterbrechen. Und dann wurden dann von diesem Petey einige Szenen rausgestrichen, also beziehungsweise einige Zeilen rausgestrichen. Mhm. Deswegen gab es dann auch diese Logiklöcher.
Kann ich mir mal gut vorstellen, weil der hat ja kaum Screentime.
Genau.
Muss man auch sagen. Ne? Ja. Von daher ist es eigentlich ein bisschen für einen guten Krimi, wo man als Leser oder Seher oder wie auch immer, welches Medium man hat, selber herleiten soll, wer der Täter ist. Mhm. Ist es hier eigentlich schon ein bisschen fies, weil dadurch, dass er so wenig Screentime hat, kann man es eigentlich schwer herleiten. Auf der anderen Seite steht entgegen dazu jetzt wieder die Geschichte mit den Schuhen, die mal vorher absolut aufgefallen ist. Ne? Aber eigentlich müsste man es ja wirklich recht früh bemerkt haben, wenn man darauf geachtet hat.
Was mich ein bisschen stört tatsächlich, also ich finde diese Sache mit dem Blut, finde ich auch so, wenn das so erklärt wird, total schlüssig. Mhm. Frank hat es ja auch gerafft irgendwie, der hat ja alles schon direkt verstanden irgendwie immer. Ne? Ja. Nur, eigentlich gibt es wirklich auch da keinen echten Grund, also außer dass Frank, ne, der leitet das irgendwie her aus den Bildern irgendwie, ne? Also aber im Grunde, es gibt überhaupt, wir wissen nicht mal, ob Pete in die Kirche geht, wir wissen gar nichts, im Grunde müsste das irgendwie kommen, nur wenn wir das machen würden, ist natürlich das Problem, dass dann würden wir auch den Killer direkt verraten. Also irgendwo ist es dann wieder dieser Krimi. Was hier so ein bisschen fehlt, ist dieses, ne, sowas wie, keine Ahnung, ich spinne jetzt rum, ja, es gibt dieses Voodoo-Buch oder sowas, wo wir die ganze Zeit denken, das gehört dem Birkenbuehl, in Wirklichkeit gehört es dem Petey oder sowas, ne? Und ist jetzt total bescheuert, ne? Aber so, dass man sagt, aha, okay, hier gibt es irgendwo diese Erklärung, wir haben das wem anders zugeschrieben, aber eigentlich ist es der oder so. Aber hier wird es eigentlich gar nicht erklärt. Es wird eigentlich komplett behauptet irgendwo. Mhm. Aber vielleicht musste man dieses 342 Seiten Buch mal lesen. Vielleicht ist das da total anders. Ja gut, was du in einem Roman ja so geil machen kannst, du kannst ja aus der Perspektive des Killers, kannst ja diese ganzen Gedanken bringen. Du kannst ja dieses Ganze, die sind alle verrückt und nein, ich muss sie retten und nein und das Blut und bla bla bla. Und du weißt ja nie, wessen Gedanken das sind. Ne?
Ja, ja. Und das ist ein ja Spielraum, so den hat man halt beim Film einfach.
Das ist so der Standardtrick im Thriller.
Ja.
Im Thriller-Roman, dazu kommt dann die Variante davon, wo du dann später erfährst, dieser Typ, der diese Gedanken hat, das ist doch diese andere Figur da irgendwie und der heißt ja eigentlich ganz anders oder so. Weißt du, du kannst ja eine Figur quasi doppelt bringen, weil du sie ja nicht siehst. Ne? Du kannst ja eine Figur erklären in einem Roman, sagen hier, der Mann macht das und das und heißt so und so und später der Mann macht was völlig anderes und heißt ganz anders und irgendwann erzählst du, das sind beides dieselben Leute oder so. Zack, ne? Und mit einem Satz. Und das kannst du im Film ja gar nicht machen, ne? Und,
ist so.
Und deswegen kann ich mir vorstellen, ich würde mich nicht wundern, wenn dieser Roman gar nicht so schlecht ist. Und es kann auch einer der Gründe sein, wirklich, warum die den benutzt haben als Novelization, wenn der Spotnitz da sowieso zu viel geschrieben hat. Und er bietet sich halt echt an, ne? Also, bin ja versucht, mir den mal zu kaufen. Ich habe geguckt, den gibt es tatsächlich überall. Weißt du, kriegst du bei Medimops oder so für 3 € plus Porto. Oder kriegst du für unter 5 €, ist ein Hardcover. Aber sagen wir so, ich habe es erst gestern gelesen, dass es den gibt und das war dann ein bisschen kurzfristig.
Wie heißt der nochmal genau? Das muss ich mal gleich mal aufschreiben.
Der heißt auch die Sündenväter.
Da heißt direkt
Sündenväter.
Wunderbar.
Der heißt Millennium 3. Teil oder sowas und dann die Sündenväter.
Super.
Nach einem Drehbuch von Chris Carter, was nicht stimmt. Von Viktor Koman mit K.
Mit K, okay.
Ja.
Gut.
Genau.
Das mit den komischen Namen nimmt auch gar kein Ende.
Nee, überhaupt nicht.
Die haben halt gesagt, hier, das ist irgendwie Birkenbuehl, lass uns Viktor Koman nehmen. Das ist der perfekte Typ. Alle anderen hier, Frank Miller geht nicht.
Geht nicht. Das ist geil.
Zu einfach. Schön. Ja, ich weiß nicht. Also wir sind ja eigentlich schon aber irgendwie gut, die Folge. Ne? Ich meine, weil diese Abstriche, das ist wirklich, das sind so Sachen, wenn du drüber nachdenkst. Und das tust du aber nicht. Also man muss wirklich, man darf das jetzt auch nicht zerreden. Ne? Die Folge ist super. Also zum Gucken ist die super. Ja, da gibt's nichts.
Wie gesagt, ich bleibe auch dabei, das Pacing ist einfach, es ist perfekt, es ist auf den Punkt perfekt von der ganzen Geschwindigkeit her.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, habt ihr noch was?
Nö, ich glaube, wir haben es sauber zerpflückt. Wie gesagt, absolute Empfehlung, würde ich sagen. Ne? Und auch das wieder, ähnlich wie bei Kaboom. Eigentlich wollte ich die Folge noch mit meiner Frau schauen, weil Kaboom war ja die einzige Folge, die sie dann bis dato gesehen hat aus Millennium. Und da ist mir hier auch wieder aufgefallen, es ist eine Folge, die kann man jemand auch zeigen, ohne dass er die komplette Lore von der Serie kennt. Die steht auch so ein bisschen für sich alleine wieder, ne? Ohne dass da jetzt irgendein Story-Arc oder so groß dabei ist, mit der ganzen Millennium-Gruppe und so, ne, alles drauf geschissen, passiert hier gar nicht wirklich so richtig. Man kann die einfach autonom für sich betrachten und hat Spaß dran.
Super.
Das stimmt. Ja, genau.
Das würde ich sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort.
Genau. Ja, dann schauen wir einfach mal die, ich weiß gar nicht, welche Folge die 12 ist. Jedenfalls auf die freue ich mich jetzt schon. weil ich einfach mich total freue, wieder diese, ne, das klingt jetzt doof, aber ich freue mich einfach total, einfach wieder die nächste Disc reinzuwerfen, da ich ja wirklich nicht weiß, was kommt. Ich habe das echt alles vergessen. Und
mir geht's genauso.
Und das war jetzt echt auch eine, wo ich das reingeworfen habe und sagte, oh, cool, richtig geil. Ich habe dir noch, ich habe dir nämlich kurz nach unserer letzten Aufnahme gesehen und dann habe ich dir noch geschrieben, Christian, von wegen, hey, das ist echt eine gute Folge.
Ist halt genau, ist halt wieder eine Millennium-Folge, kein Road-Movie oder Bonnie und Clyde, sondern es geht halt wieder wirklich in die Richtung Millennium wieder.
Ja, dann schauen wir mal, was nächsten Monat bringt.
Ja, und wir können ja noch ein bisschen im Nachgespräch über kommende Folgen plaudern, ohne jetzt noch zu spoilern.
Ja, genau.
Und liebe Leute, ihr könnt natürlich in die Shownotes reinschauen, weil wir sind ja jetzt auch erreichbar über, ich wollte schon fast sagen, Telegram, um Gottes Willen, über Signal und WhatsApp. Und wenn ihr die Handynummer steht ja drin, könnt ihr dann anschreiben. Akte X ist glaube ich, Telegram besser aufgehoben. Ich habe ja gehört, dass Mulder in der Telegram-Gruppe unterwegs ist.
Von Gregor hat das 100 Rubel könnt ihr beim Patreon-Programm mitmachen.
Ja, genau. Okay. Und genau, schreibt uns an, wer mitmachen möchte oder wer mal wieder Gast in einer Folge sein will, einfach uns anschreiben. Und natürlich, Micha, wir würden uns auch wieder freuen, wenn wir dich wieder der nächsten
Mal. Wie gesagt, ich habe ja schon mal ein paar Folgen in den kommenden Staffeln, hatte ich dir ja schon genannt.
Genau,
ist ja wie auch gesagt, drauf. Also hundertprozentig zwei Folgen, definitiv würde ich so gerne für mich das Recht der ersten Nacht blocken. Und das ist halt Claires Weg und sind wir noch weit von entfernt und hier Room with No View.
Sehr geil, sehr geil. Gut, Lennox, hast du noch irgendwas?
Nee, bei mir
dann
ist alles.
Doch sagen,
ach, war schön.
Verabschieden. Und zwar wieder schön, hat wieder sau viel Spaß gemacht. Ich schaue auf die Uhr, das ist schon fast 2 Stunden rum. Geil.
Genau. Ja, dann freue ich mich auch schon auf die nächste Folge und das nächste Gespräch mit euch.
Ja, gerne.
Und sage Tschüss.
Ciao.
Ciao.